Herzlich willkommen zurück bei Bodybuilding FM Episode 160. Ich würde sagen, hätten wir das Format jetzt ein halbes Jahr später gedreht, wären wir jetzt hier drei IFBB Pros. Aber noch ist nur einer und wir haben ein spannendes Duell vor uns. Lars hat ja schon so ein bisschen so angeteasert, dieses Duell. Also anscheinend ist dein schärfster Konkurrenz in deinem Kopf gerade Fabio. Und dachte ich, es ist eine coole Möglichkeit, euch beide mal in ein Podcast-Format zusammenzubringen. Lars, ich denke, die meisten Leute kennen dich sowieso, wahrscheinlich so gut wie jeder, der den Podcast hört. Aber es ist trotzdem immer interessant, wie eine Person sich vorstellt. Also übernimm das gerne mal. Schön, dass du mit dabei bist.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr wenig Podcast-Erfahrung. Ich gucke mir mal sehr viel Podcasts an, aber umso schöner mal hier zu sein. Ja, wie gesagt, Fabi habe ich schon des Öfteren jetzt auf Social Media gesehen. Und ich denke, in der Zeit, in der wir aktuell sind, spielt es ja ein großes Thema, dass man, selbst wenn man nicht will, die Konkurrenten doch maßgeblich immer mitverfolgt, alleine durch die For You-Page und so. Also selbst wenn man nicht danach schaut, wird man ja trotzdem mit dem Thema konfrontiert. Und ich habe so bei mir festgestellt, dass letzte Saison bei mir so ein bisschen dieses Mindset war, ja, ich guck mal, was so passiert. Also ich trödel mal so ein bisschen rein und wenn es nicht klappt, dann ist auch nicht schlimm. Und ich habe retrospektiv einfach gemerkt, dass mir das nicht gut tut und es cool ist, das mal auszusprechen und mal Eier auf den Tisch zu legen und zu sagen, okay, ey, das sind meine Ziele. Und auch wenn Leute sagen, ja, du redest so viel, du wirst das sowieso nicht schaffen oder keine Ahnung was, trotz dessen einfach mal zu sagen, ey, pass auf, das sind meine Ziele, das ist mein Mindset, meine Ambition. Und ja, deswegen sitze ich heute hier.
Ja, sehr cool. Ja, im Endeffekt jemand, der das dann schlecht redet, wenn du dein Bestes gegeben hat, es kann ja jemand sein, der niemals das erreicht hat, was du erreicht hast, weil jeder andere würde dich dann pushen für so eine Einstellung. Ist ja auch einfach so. Ne? In einem Sport, ich meine, Fabi hat die Einstellung, er will den Durchmarsch gern zum Olympia machen, so schnell wie es geht. Ne? Und ja. Wer wird ihm das aussehen, ne? Im Endeffekt? Fabi, du bist ein bisschen angeschlagen aktuell. Wie geht's dir damit mental 6 Wochen vor dem ersten Wettkampf?
Ja, nervt mich natürlich, ne? Aber ich habe es ja gerade im Vorgespräch schon gesagt, sind jetzt auch nicht so krass, ne? Ein bisschen minimal angeschlagen. Und ich bin immer der Meinung, und ich glaube, das ist auch der richtige Approach, da gerade 6 weeks out, lieber einen Tag länger Pause machen, als sich jetzt schon ins Training zu schleppen und dann ja vielleicht doch 1,5 Wochen krank zu liegen oder so, statt 2-3 Tage mal zu pausieren. Deswegen, es ist schon okay, ne? Ich mache mir da jetzt keinen Stress oder sowas. Schritte kann ich auch machen. So,
ne? Ja, aber ist ja jetzt schon das zweite Mal binnen kurzer Zeit. Hast du das Gefühl, dass du ein bisschen overpaced hast oder irgendwas nicht gepasst hat? Weil eigentlich ist ein Prep ja meistens so bei Athleten, die werden eigentlich erst nach der Prep krank, weil dann das Cortisol runterfährt und dann das Immunsystem gar nicht mehr so unterdrückt wird. Ne?
Ich kann es mir nicht genau erklären, woran das lag. Das letzte Mal, als ich krank war, das hatte ich ja auch erzählt, ne, im Gym, da ging es mir wirklich komplett beschissen. Also komplett beschissen. Das waren so 4-5 Tage, wo ich legit innerhalb von 4-5 Tagen 400 Schritte gemacht habe oder so, zu Hause einfach nur rumgelegen habe und Schmerzen hatte. Aber man muss dazu sagen, ich war halt davor, glaube ich, fast 2 Jahre gar nicht mehr krank. Und deswegen vermute ich gerade, auch jetzt, wo wir das nochmal so Revue passieren lassen zusammen, dass ich einfach die Scheiße von vor, wann war das? Vor 4 Wochen? Oder so? Vor 4-5 Wochen? Dass ich das so ein bisschen vielleicht verschleppt habe und das jetzt noch so ein ganz kleines bisschen nachzügelt. Und auch deswegen ist ja wieder der Approach viel besser, einfach nochmal einen Tag zu warten und dann morgen, übermorgen in die erste Session wieder reinzugehen. Aber ja, sonst kann ich mir das auch nicht erklären, weil wie gesagt, ich bin eigentlich nie krank.
Hast du sowas wie Thymosin Alpha 1 und so drin?
Nee, leider nicht.
Also in einem fiktiven Beispiel bin ich seitdem echt nie wieder krank geworden. Ne? Also muss ich echt sagen.
Das ist schon potent. Ja. Meinst du es präventiv? Sorry, also du machst es eh nicht, ne? Aber würdest du
das
präventiv oder akut?
Nee, wenn, dann würde ich das präventiv machen. Also gerade in so Prep-Szenarien macht es eigentlich immer relativ viel Sinn, wenn man halt nicht krank werden darf.
Eigentlich hilft es auch noch, wenn du die allerersten Symptome hast. Meistens hast du ja so ganz leicht Halsschmerzen oder so. Ne? Ja. Und wenn du das dann noch reinnimmst, dann hilft es eigentlich schon, dass du es abwenden kannst in vielen Fällen. Ne?
Das Ding ist, wenn ich krank bin, ich bin eh immer nicht lange krank. Ne? Wie gesagt, mir ging es vor 4 Wochen so beschissen, wie noch nie gefühlt. Klar, typische Männergrippe wahrscheinlich. Ne? Aber das hält dann halt auch nur 4 Tage an. Also ich bin eigentlich nie eine Woche krank oder so, was halt wieder ganz gut ist, weil ich natürlich auch, sobald ich irgendwas merke, die Subs hochklatschen des Todes, so die Gesundheitssubs und so. Ne? Ja. Ja.
Mich würde mal interessieren, Lars, du hast letztes Jahr eigentlich schon gut abgeliefert. Du hast ja auch das Malheur in Marokko, das ist mir damals ein Jahr vorher auch passiert tatsächlich, ne, dass mir schon davon abgeraten wurde, da zu starten. Und da hat da jemand gewonnen, den ich zwei Wochen vorher als Tyler Mannion gejudged hat, um zwei Plätze geschlagen hat und hat sein Overall gewonnen. Aber andere Story, da habe ich dich auf jeden Fall auch schon die Pro-Card gewinnen sehen. Würdest du sagen, du hast mehr Druck oder weniger durch die letzte Saison, weil Leute schon gesehen haben, dass du abgeliefert hast? Du hast Berlin bis in den Zweiten gemacht hinter Derek, der ja wirklich auch ein guter Profi war und schon direkt, glaube ich, Siebter auf Pro-Shows wurde. Ja? Hast du mehr oder weniger Druck aktuell?
Das habe ich mir noch gar nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Also momentan versuche ich gar nichts von draußen irgendwie an mich ranzulassen. Ich versuche wirklich nur, meine Sachen abzuarbeiten, und ich habe auch gemerkt, ich versuche immer so diese Learnings aus der letzten Prep mitzunehmen. Ich habe halt gemerkt, dass mir das extrem so Stress macht, wenn ich die ganze Zeit nur auf das Außen fokussiert bin. Versuche halt mehr das zu machen, was in meiner Macht liegt, weil selbst wenn ich irgendwelche anderen Informationen von draußen bekomme, mache ich ja eh nichts anders. Also wenn ich jetzt merke, zum Beispiel, da ist einer dabei, der ist unschlagbar, dann werde ich jetzt ganz sicherlich nichts anderes machen, als ich sowieso schon tue. Oder irgendwelchen Druck zu verspüren. Ich versuche damit relativ neutral umzugehen. Klar, es gibt immer Leute, die von außen drauf schauen. Aber ich glaube, es ist halt auch Teil des Sports. Und ich bin jetzt auch schon ein bisschen in diesem Social-Media-Game drin. So, das gehört halt einfach irgendwie mit dazu, was ja auch gut ist. Du hast mehr Aufmerksamkeit in der Prep. Ich glaube, die Leute werden das noch nicht wissen. Aber gerade auch so Aufmerksamkeit auf Social Media, Umsätze, ne, das ist alles nochmal, das ist auch ein Teil, den man mit beachten muss. Und ist auch, glaube ich, eine Motivation für jeden. Aber Druck spüre ich jetzt nicht wirklich. Also klar, es sind schon viele Augen auf einen gerichtet so, und gerade auch, weil man bewiesen hat, dass man zumindest in den Callouts relativ weit vorne platzieren kann, also dass es zumindest im Bereich des Möglichen liegt, erhöht natürlich den Druck so ein bisschen. Aber gerade so, ja, von der Gemütslage her spüre ich keinen Druck, weil ich weiß, dass ich gerade alles zu 100% so mache, wie ich das gerne hätte. Und es läuft auch so bis jetzt, wie ich es gerne hätte. Das Gewicht ist immer noch ein Problem, sich in das Gewichtslimit reinzudrücken.
Ist so
5.
Geht ja.
Ja. Es ist noch auf jeden Fall im Bereich möglich. Und wir werden wahrscheinlich auch auf der Regio was Verrücktes machen. Aber dazu dann später mehr in einem YouTube-Video. Aber ja, ich kann es ja hier schon mal anteasern. Wir werden wahrscheinlich in der Regio in der offenen starten, damit ich mir einen Weightcut quasi spare. Ja. Ne? Mich dann so mit 117 zum Beispiel dahinstellen, einfach mitmachen. Da habe ich dann sowieso keinen Druck, weil ich bin kein offener Athlet. So, ich stelle mich dann einfach mit dahin und mache dann quasi Full Peak auf Mailand zum Beispiel, damit ich dann quasi da genau dann das erste Mal time. Nicht dieser dem Entwässerungs-Debakel hinterherlauf. Ich glaube, die Leute kennen's oder ihr kennt's auch. Ne, egal, ob du danach isst oder nicht, das ist auch so eine Sache, die letztes Mal bei mir schiefgelaufen ist. Aber selbst wenn ich es nicht machen will, nicht machen werde diese Saison, ist es trotzdem immer, du rennst trotzdem dem Gewicht dann hinterher. Und wenn du Back-to-Back-Shows machst, ist das halt ein klarer Nachteil. Und wir wollen einfach so wenig Stress wie möglich da reingeben. Und gerade dann, wie gesagt, ist dieser Approach für mich, gerade für eine Regio, wo es eigentlich scheißegal ist, wie du aussiehst, der Beste.
Ja, safe, objektiv auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Wie ist es aber subjektiv für dich, wenn du jetzt merkst, ey, ich habe einen super Heavyweight, jetzt noch nicht so die Chance, weil eigentlich nimmt man ja ganz gerne den Schwung aus der Regional mit, dass man sagt, ich habe den Overall geholt, immer mitten in den Pro-Qualifier, wenn du dann mal so Fünfter in der Open wirst, ist das vielleicht nicht so ein Dämpfer, der mental dich so einschränken könnte, oder kannst du es da komplett trennen jetzt vorab?
Ich finde persönlich nicht, weil ich habe keine Erwartung an mich, also ne, ich weiß, was für Leute es in der offenen gibt, und zum Beispiel David Doubleby, wenn ihr den kennt, ist auch ein ziemlich gutes Beispiel, der hat ja auch war zu schwer für die Classic, hat sich dann die offene gestellt, hat dann da die Pro-Card geholt und konnte dann Classic starten. Solche Leute gibt's immer, und es kommt halt immer auf den Wettkampf drauf an, ne, wer gerade da mitsteht. Aber ich glaube, dass ich mich jetzt nicht verstecken brauche. Ich glaube aber auch, dass die Leute wissen, der hat sich für die Classic vorbereitet. Das ist ein Classic-Athlet, sag ich mal. Und es ist jetzt quasi nur, ne, die Augen sind, glaube ich, dann nicht so scharf auf ihn gerichtet, wenn man dann nicht die Klasse gewinnen sollte oder, keine Ahnung, nicht vorne mit dabei ist. Ich glaube, wie gesagt, ich habe trotzdem Chancen, so. Oft ist es, mein Vorteil ist halt ein großer, und zwar alleine sehe ich okay aus, aber wenn ich mich halt neben Leute stelle, ich bin 1,95 groß, wiege so 120 Kilo aktuell, das sieht halt immer noch mal ein bisschen anders aus. Und wie gesagt, ich sehe das halt noch ein bisschen gechillter, weil ich da halt gar keine, Erwartungen habe.
Ja. Ich glaube dann, wenn du dich dann aber doch, und was ja eigentlich schon sein kann, gut platzierst, dann gehst du halt mit umso mehr Motivation nach Mailand.
Ja. Alles kann, nichts muss, und alles, so, wenn ich da einen zweiten Platz machen sollte oder so in der Klasse, dann ist natürlich saugeil, ne? Dann hast du natürlich Überwasser.
Ja.
Ja. Aber mir geht es wirklich primär um den Peak quasi, dass wir dem Körper ein bisschen mehr Ruhe geben und dann quasi die richtigen, wichtigen Wettkämpfe dann so machen.
Mhm. Ja. Wie lange kennt ihr euch beiden eigentlich schon und woher?
Also ich kenne Lars schon eine Weile, seit er Social Media macht eigentlich.
Ich habe Fabian damals, also ich glaube so ein paar Wochen schon, paar Monate, durch diese eine Transformations-Reel von dir, glaube ich, wo du so Netty...
Ja, ganz viele gemacht, ja.
Ja, genau. Eins von denen immer. Auf jeden Fall, genau. Ja. Ja. Und bei Rare Born natürlich, also da, wo du bei David warst, schon super Athlet, ja. Also die Arme sind geisteskrank, da bist du mir auch so im Kopf geblieben.
Ja. Ich kenne dich noch aus dem Johannes-Lukas-Video, da wolltest du, glaube ich, als der neue Paul Unterleit noch vorgestellt.
Junge, kann das sein? Das war ja wirklich mein allererstes YouTube-Video, ne? Das ist halt schon echt Jahre her, gell? Das ist so krass. Ich hat gar nichts damit zu tun. Ich kam einfach dahin und auf einmal hieß es der neue Paul Unterleitner. Und ich habe nur Hates, ich habe nur Scheiße gefressen. Die Kommentare voll, oh, der Bastard und so. Das war so die Peak-Zeit von Paul Unterleitner. Ja, du wurdest so vorgestellt als der Neue. Das war crazy Zeit.
Heftig. Ja, was mir so bei dir im Kopf geblieben ist, Lars, dass du immer trotzdem Bodybuilding sehr bevorzugt hast. Viele haben ja eine Social-Media-Reichweite bekommen und so. Und dann sind die immer mehr ins Social-Media-Game abgedriftet. Aber bei dir war Bodybuilding irgendwie immer eine Priorität und ist dir heute auch irgendwie immer noch wichtig. Also würdest du sagen, du machst Social-Media auch, um Bodybuilding auf hohem Niveau machen zu können?
Also mittlerweile auf jeden Fall. Ich wollte früher gar kein Social-Media machen, als Johannes mich kennengelernt hat. Der hat sogar am Anfang gesagt, mach mal und so. Und dann meinst du, nee, ich habe keinen Bock darauf und so, ich will nur trainieren. Und also natürlich, es wird halt immer wichtiger, es ist auch immer mehr zum Bestandteil meines Lebens, auch gerade mit der Entscheidung, das halt professionell zu machen oder halt, ne, dieses Enhanced Game zu spielen, wird das immer mehr zum Teil, aber natürlich musst du den Lifestyle auch irgendwie finanzieren und insofern sehe ich mich immer noch zuerst als Influencer, der Bodybuilding auf einem hohen Level betreiben will, würde ich sagen, ja.
Siehst du dich selbst anders, Fabi, wie ist es bei dir?
Boah. Also ich muss sagen, Social Media macht mir schon Spaß. Ich würde nicht sagen, dass ich das jetzt nur mache, um quasi mehr Reichweite zu haben, mehr Verdienst zu haben, um Bodybuilding zu finanzieren. Aber ich sehe mich trotzdem eher als Bodybuilder, als wie, wenn ich mich als Influencer sehe, als Bodybuilder oder als Coach. Ne?
Ich muss halt sagen, ganz kurz, also mein Approach ist so ein bisschen, ich liebe Bodybuilding über alles und es ist auch der Sport, den ich immer machen will und ich kann mir auch nichts anderes vorstellen. Es ist nur so, dass ich immer mehr sehe, wie Leute quasi alles zu 100% hinten anstellen für Bodybuilding. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied bei mir. Das ist bei mir nicht so. Ich habe noch so viele andere Sachen in meinem Leben neben Bodybuilding, die ich auch total cool finde. Und ich habe jetzt auch keinen, wenn jetzt morgen zum Beispiel, ne, ich hätte irgendeinen Unfall und müsste aufhören mit Bodybuilding, dann würde ich trotzdem noch meines Lebens froh werden. So, ne? Ich habe ein tolles Umfeld, andere Sachen, die mir Spaß machen im Leben. Und Bodybuilding ist schon ein sau wichtiger Part. Aber ich würde nicht sagen, dass es der zentrale Punkt meines Lebens ist. Insofern würde ich das so ein bisschen differenzieren. Social Media macht mir halt extrem Spaß und ist auch schon länger Teil meiner Reise so. Ich bin auch Bodybuilder, aber ich glaube, es gibt Leute, die da noch mehr Hardliner sind. Und genau, insofern würde ich da die Differenz ziehen.
Du bist ja jetzt im Amateurbereich schon sehr, sehr gut, ne? Und so erfahrungsgemäß, die Leute, die gut sind, die kommen auch so mit einer 80-20 Leistung oder, wie sagt man, Priorisierung zu Procard. Ne? Nun wird es natürlich im Profibereich immer alles professioneller, alle investieren noch mehr in den Sport. Hast du irgendwie eine langfristige Entwicklung vor Augen? Oder hast du gesagt, ey, ich will jetzt erstmal die Procard, danach schaue ich mal generell, wie sich mein Leben entwickelt? Oder denkst du, dass du vielleicht auch mehr Hardliner sein musst, um dann irgendwann Richtung Olympia gehen zu können? Oder ist es überhaupt ein Ziel?
Das ist eine voll spannende Frage, weil ehrlich gesagt habe ich mir darüber noch nicht so richtig Gedanken gemacht. Ich glaube halt, also wie du schon gesagt hast, ne, das Level wird höher, dann musst du auch mehr reinstecken, mehr Input. Ich würde so sagen, ich würde so ein bisschen mit dem Flow gehen, je nachdem, wie es mir Spaß macht. Ich habe auf jeden Fall vor, danach weitere Wettkämpfe zu machen und auch zu schauen, wo ich hinkomme. Ich würde aber von mir aus nicht sagen, dass ich jetzt eine Genetik habe, um zu Olympia zu kommen. Ne? Also ich glaube, ich bin relativ realistisch, was das alles angeht. Ich weiß nicht unbedingt, ob mein Körper das hergibt und ob ich den Input da reingeben will, sowohl finanziell als auch gesundheitlich. Ich bin halt echt sehr groß leider und ich habe auch obviously Schwachstellen, die natürlich auch besser werden, aber es gibt halt auf einem so hohen Level irgendwann Ausnahmegeneten, ne, die, wo du ja einfach ein bisschen noch mehr machen musst als Leute, die vielleicht genetisch gesegneter sind. Insofern würde ich einfach schauen, wie sich das in Zukunft entwickelt.
Boah, Fabi, deine Laufbahn ist gerade übelst laut geworden. Ja, was hab ich umgestellt?
Warte, ich mach aus. Ich würde gerne was dazu sagen zu diesem, vielleicht jetzt nicht unbedingt zu dem, ne, was man machen muss, einfach, wenn man ja, ein bisschen wachsen will. Aber du bist ja auch jemand, und ich bin mittlerweile seit meiner letzten Offseason auch so jemand, dass ich in der Offseason nicht alles so verkrampft sehe. Du siehst, du gehst ja alles in der Offseason mit einer gewissen Leichtigkeit an, auch dass du mal aufmierst, des Öfteren mit einplanst und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, dass du das auch nicht ablegen solltest, ne, im Profibereich, weil ich glaube, genau das ist das, was vielen fehlt. Vielen fehlt diese gewisse Leichtigkeit, die man auch früher, ich meine, wir können ja anekdotisch ganz, ganz viele Bodybuilder anschauen, ne? Wir haben die anekdotische Evidenz, dass viele, viele Leute von mehr Leichtigkeit im gesamten Prozess profitieren. Einfach, wir haben weniger Stress, ne? Man macht sich weniger Gedanken, und ich glaube, das würde vielen eher gut kommen, als dass es dir gut kommen würde, diese Leichtigkeit extrem zurückzufahren oder dieses einfach mal chillen, ne? Weil das sorgt ja im Endeffekt dafür, dass du in der Prep da mehr Gas geben kannst, weil du halt, ja, davor nicht die ganze Zeit 24/7 deinen Autismus walten lassen hast, ne?
Ich kenne halt auch mit, also zunehmend mit diesem Influencer-Ding halt auch sau viele Profis und auch so die Besten, die wir in Deutschland haben. Und eins kann ich sagen, das ist auch das, was ich durchgehend beobachte. Die meisten haben auch Phasen, wo sie vom Gas runtergehen. So. Also ich glaube, dass dieses Hardliner-Ding, es gibt auf jeden Fall einige, die wirklich jeden Tag 100% genau das machen. Und es gibt aber auch sehr viele, die, wie du schon gesagt hast, halt auch diesen Approach fahren. Wenn du die ganze Zeit aufs Gas trittst, musst du irgendwann nochmal auf die Bremse gehen. Und ja, ich glaube auch nicht, dass ein Off-Meal in der Off-Season die Woche dir in irgendeiner Art und Weise schadet. Ne? Es ist halt trotzdem nochmal, auch was Unterstützung zum Beispiel angeht, dann irgendwann nochmal, was die Spreu vom Weizen trennt. Ne? Wie professionell ziehst du dein Training durch? Und priorisierst du Schlaf? Priorisierst du andere Hilfsmittel? Und ich glaube, dass da auch mit der größte Unterschied liegt.
Aber Fabi, dann mal die Frage an dich. Sorry, ja? Sorry, sag du.
Das würde mich jetzt mal persönlich interessieren. Ich fange mal an. Du bist ja bei Johannes im Coaching. Und ich glaube, das matcht auch sehr, sehr gut, weil ich glaube, Johannes ist jemand, der sehr individuell mit seinen Athleten umgeht. Würdest du das beibehalten im Profi-Game? Ich meine, das ist ja so ein bisschen wie bei mir, ne? Ihr seid ja auch sehr, sehr befreundet. Ich bin auch, meine Coaches sind meine allerbesten Freunde so. Würdest du das weiterführen, weil du gerade sagst, okay, oder weil du sagst, ja, Johannes kennt mich am allerbesten so, ne, wir arbeiten seit Jahren zusammen. Oder gehst du eher in die andere Richtung, dass du sagen würdest, okay, jetzt ist es mal Zeit, neue Wege auszuprobieren, neue Sichtweisen zu tryen halt einfach. Wie bist du da aufgestellt?
Muss ich auch ganz ehrlich sagen, also Johannes ist halt mehr so ein Papa, ne? Und der, also vielleicht wisst ihr das nicht, aber der hat ja jetzt quasi auch ein Online-Coaching, ne? Aber das macht er, also seine Athleten, die sucht er sich halt aus, und die sind halt meistens immer an Social Media gekoppelt, ne? Also gerade auch so Milan und so weiter, Johnny. Und Johannes, finde ich, ist sehr underrated als Coach, und ich glaube, dass viele ihn mehr so als diesen Influencer sehen. Die meisten checken aber gar nicht, dass er schon seit 30 Jahren auch gerade im Bereich Berlin Leute vorbereitet und noch selbst damals wirklich Bodybuilding geleibt und gelebt hat und hätte alles gemacht dafür, um auf Olympia zu kommen. Also er war wirklich Oldschool-Schiene, auch damals in Hamburg zum Beispiel im Olympic und so, sehr vertreten. Und seine Protokolle, Sachen, die er macht, seine Approaches, die teile ich sehr. Er versucht sich immer weiterzuentwickeln, auch was, ja, so Training, ne, alles, was dazugehört, sich entwickelt. Und ich glaube, dass viele noch so ein bisschen ein falsches Bild von ihm haben. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, wenn man irgendwann wirklich sich dazu entscheidet, professionell als Pro Gas zu geben und wirklich dann diese wichtigen Wettkämpfe zu machen, kann es auf jeden Fall Sinn machen, mal irgendwann eine neue Sichtweise zu bekommen. Ich will mich vor nichts verschließen. Aber aktuell sehe ich da noch keine Not zu. Er hat mich bis jetzt immer gut hingestellt, bremst mich immer eher aus. Also geht auch eher den gesünderen Approach, was ich auch im Retrospektiv ziemlich gut finde. Natürlich ab einem gewissen Level musst du halt irgendwann gewisse Dinge tun, die zu tun sind. Aber bis jetzt kann ich echt nur positiv von ihm berichten. Wir haben, wie du schon gesagt hast, ein sehr enges Verhältnis. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass ich irgendwann auch nochmal was anderes ausprobiere.
Ja. Ja, mit mehr Gas würdest du auch gar nicht mehr ins Classic-Limit passen. Von daher kannst du ja gar nicht anders machen. So, ne?
Das ist nämlich aktuell auch die Sache. Du kannst halt nur Gas geben. Ne? Wenn du Gewichtslimit hast, dann ist halt irgendwann Schluss.
Fabi, ich wollte dich fragen vorhin, wann hast du denn das letzte Mal so richtig gechillt, ohne krank zu sein? Dass du gesagt hast, ey, jetzt mache ich mal nichts mit Coaching, nichts mit Content, keine Schritte, gar nichts.
Also ich versuche, es fällt mir sehr schwer, sowas, ne, gerade in der Prep dann abzuschalten und mal nichts zu machen, aber ich versuche das tatsächlich aktiv einzubauen. Ne, dass ich dann zum Beispiel sage, okay, die Check-ins, die bis dann und dann reinkommen, die mache ich heute noch. Alles, was danach reinkommt, das mache ich dann halt einfach morgen. Natürlich gibt es dann auch Tage, ja, und die wird es auch immer geben, wo ich dann sage, okay, nee, ich mach's jetzt noch. Ne, weil man wird ja auch irgendwo, ich sag mal, süchtig nach diesem Arbeiten. Aber ich versuche das schon gezielt einzubauen, dass ich auch mal zumindest eigentlich schon am besten jeden Tag so Downtime habe, so ein bisschen Me-Time. Und gerade mit fortschreitender Prep finde ich das auch immer umso wichtiger nochmal. Ja, zum Beispiel vorm Schlafen, dass ich habe absolutes Schlafen, Min-Maxing seit Monaten. Ich habe da einfach meine Routine. Ich mache jeden Abend vor dem Schlafen genau das Gleiche. Ich gehe jeden Abend da kalt duschen. Ja, kalt, kann man besser schlafen. Mache genau die gleichen Dinge, habe da meine Routine. Und das ist dann so ein bisschen das, was mich runterbringt. Das ist meine Downtime. Dann habe ich jetzt Lari hier da, meine Freundin. Dann gucken wir mal einen Film oder sowas. Ich versuche sowas wirklich aktiv einzubauen. Das empfehle ich auch allen Wettkämpfern. Klar, ihr sollt euch Ablenkung suchen. Ihr sollt euch To-Dos suchen, um halt einfach besser durch den Alltag zu kommen. Weil wer viel zu tun hat, der wird weniger von der Prep merken. Das ist einfach immer so. Wenn du nichts zu tun hast. Meine erste Prep habe ich als Student gemacht. Bin nicht zur Uni gegangen. Ne? Das war echt schlimm. Ne? Und je mehr du zu tun hast, desto krasser bist du abgelenkt. Aber man sollte es nicht übertreiben. Ja, weil auch da ist irgendwann das Glas voll und die Kapazitäten sind auch beschränkt.
Ich finde auch gerade so, Regeneration wird ja immer groß geschrieben und Leute versuchen alles machen, um ihre Regeneration zu pushen, machen aber alles andere außer zu schlafen oder wirklich mal einfach nichts zu machen. Dann wird gefoamrolled und zum Physio gegangen und zur Massage und die Recovery Boots angezogen und in die Sauna gegangen und im Endeffekt schlafen dann trotzdem nur 6 Stunden und fragen sich, warum die nicht besser recovern. So.
Ja, Schlaf ist auf jeden Fall das Wichtigste. Das darf natürlich nicht depriorisiert werden. Aber so richtig Downtime, ich weiß nicht, wann ich das am Tag so richtig machen soll. Außer beim Essen jetzt, dass ich mir mal ein YouTube-Video oder so angucke. Weil ihr wisst es selbst, ne, wie viele Athleten ich habe. Ich hab 17 Leute im Prep jetzt gerade für den Herbst alleine und noch über 50 andere Athleten. Also ich kann dieses Downtime nicht machen, weil ich jeden Tag 6 Stunden im Gym bin, was ich auch bin mit Mobility-Posing und so weiter und so fort. Und bei dir ist es ja nicht anders, Fabio. Und bei Lars, du hast ja noch deine Cookie-Firma jetzt zusätzlich da, was ich so gehört habe. Bei dir wird es ja auch nicht anders sein.
Ja, ich habe auch, also ich habe 40 Leute in meinem Coaching, weil mehr kann ich nicht, geht nicht. Bin auch eigentlich den ganzen Tag immer irgendwas am machen. Also sei es, also die Leute vergessen ja auch, dieses Bodybuilding-Ding ist ja auch einfach ein Job, ne? So neben dem, was man zu tun hat. Kochen, abwaschen, Steps. Cardio, Schritte alleine, Digga, ich mache 20.000 Schritte, ich bin locker 4 Stunden unterwegs. So, oder auf dem Laufband und mach da irgendwelche Check-ins. Wie gesagt, Technikanalysen, Check-ins, den Chat zu bearbeiten, Content, genau, YouTube-Video, dann vielleicht noch da ein Reaction-Video, dann musst du da noch telefonieren, da mal irgendwo hinfahren. Ne, du hast da noch einen Kameramann, mit dem ich absprechen muss. Also sind so viele Sachen. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte irgendwie mehr als so 24 Stunden, weil es einfach nicht unterzubekommen ist. Aber gerade dann versuche ich halt auch, zum Beispiel vorgestern oder so, wenn meine Freundin dann da ist und wir beide Zeit haben, dann fahren wir mal in die Sauna, in die Therme zum Beispiel, ne, und versuchen da wirklich das Handy einfach mal 5 Stunden wegzulassen und es bewusst einzugehen. Oder tagsüber versuche ich mir auch mal so eine Stunde Schlaf einzuplanen. Auch wenn man dann vielleicht nichts geschafft bekommt, danach oder davor, kann ich aber wesentlich besser arbeiten, so. Ich glaube nicht, dass der Approach ist, so viel zu arbeiten wie möglich, sondern das auch irgendwie effizient zu gestalten. Ja.
Safe.
Okay. Was ich dich noch eben fragen wollte, Fabi, da bin ich nicht mehr zugekommen. Lars hat ja von dem Druck gesprochen. Wie ist der Druck jetzt bei dir nach der abgebrochenen Prep und dahingehend, dass du ja quasi noch nie so richtig enhanced auf der Bühne warst und das letzte Mal natural, dass du nicht irgendwann so den Ruf eines Instagram-Bodybuilders bekommst, der auf Instagram immer crazy krass aussieht, weswegen ja auch Lars auf dich aufmerksam geworden ist im Endeffekt. Ne?
Ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch so ein bisschen Angst davor. Weil ich ja auch, guck mal, ich war 2024 im Frühjahr das letzte Mal auf der Bühne. Das ist ewig her. Das wird für mich auch erstmal ultra weird sein, wieder auf die Stage zu steppen. Das wird komisch sein, so, ne? Aber was den Druck angeht, ist es auf jeden Fall viel besser als in der letzten Prep. Da war es wirklich enorm. Da habe ich ja auch das erste Mal so ein ja, so eine Art Hype, sage ich mal, auf Social Media und Insta und so erfahren. Das hatte ich ja davor noch nie. Davor, ich habe zwar Insta-Content gepusht und so weiter, aber es hat halt nicht so diese Ausmaße angenommen, wie es halt in der Prep ist, wenn du halt in Wettkampfform bist und dann bei Rep 1 und so bist. Und damit kam ich damals halt nicht so richtig klar. Und dann habe ich mir auch viele Gedanken darüber gemacht. Dann ging es mir nach der Prep, nach dem Abbruch der Prep auch richtig scheiße. Und dann habe ich es irgendwie auch wieder bereut und dann wieder doch nicht. Aber jetzt ist es auf jeden Fall viel, viel besser, was den Druck angeht. Ich glaube, so ein bisschen Druck mache ich mir trotzdem immer. Ne? Moritz wird das kennen von mir. Ich frage Moritz dann auch alle 3 Tage, ob er nicht vielleicht denkt, dass ich vielleicht doch ein bisschen härter pushen sollte oder sonst was. Und ich hole mir dann auch öfter mal nochmal weitere Meinungen ein im Gym. Das ist halt auch so ein geiles Ding hier in Hamburg. Ne? Ich kann ja jeden fragen, so, die haben ja alle Ahnung. Und das hilft mir dann schon sehr weiter. Ich bin halt jemand, ich verkopf mich sehr schnell, ich bin halt ein Kopfmensch. Auch das ist ein Grund, warum halt die 2 Jungs mich coachen und das einfach perfekt ist und ich da nicht zu irgendjemand anderem gehen würde, weil ich halt einfach so ein verkopfter Typ bin. Ja. Genau. Aber sonst ist es auf jeden Fall viel besser als letzte Prep.
Sehr gut. Aber wieso wärst du beim anderen Coach also verkopfter als bei denen? Weil ich meine, wenn du so einen Coach hast, der so ein extremes Respekt, keine Ahnung, so ein Patrick Tour oder so. Allein wenn du den Namen hörst, hast du ja schon extrem Respekt vor dem Namen. Da würdest du ja wahrscheinlich auch nichts überdenken und einfach machen, oder?
Ja, schon. Aber ich meine auch nicht, dass ich verkopfter wäre, sondern dass ich gleich verkopft wäre. Aber ich glaube, viele Coaches kennen mich halt logischerweise dann nicht so gut und die können mich dann nicht so runterbringen, weißt du? Die können mich nicht so beruhigen. Und das ist halt das, was bei mir sehr, sehr wichtig ist, gerade wenn es dann Richtung Wettkämpfe auch langsam geht. Wir haben auch schon Pläne geschmiedet, wie wir das Backstage machen oder so, weil ich halt immer sehr nervös werde halt. Und da haben wir auch schon Strategien uns überlegt, ne, dass ich auch gut pennen kann in der Nacht davor. Da gibt es auch so ein paar Dinge, die man da machen kann. Ja, genau.
Oft ist ja auch so bei so ganz großen Coaches, dass sie sich vielleicht gar nicht die Zeit nehmen können, ne, für dich. Also da bist du halt einfach eine Nummer. Ja. Und auch bei den Wettkämpfen so, kriegst halt dein Protokoll irgendwie einen Tag vorher geschickt und dann sagst du, ja, hier, mach mal.
Das würde mich mal interessieren, was würde Stefan antworten, wenn ich ihm zum Beispiel schreibe, yo, Alter, ich denke, wir sind wirklich gut in der Zeit, können wir dich noch mehr pushen? Und wenn ich dem das einmal die Woche schreibe, was würde er machen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe es noch nicht ausprobiert, obwohl ich schon über 5 Jahre bei ihm bin. Soll ich mal probieren? Also ja, ich denke, so nach der 3. Woche wird dieser Emoji kommen, wo der nur ganz leicht lächelt. Und das ist, habe ich ja schon öfter gesagt, das ist dann der Moment, wo du besser nichts mehr schreibst. So, sonst ist er getriggert. Ne? Nee, aber man kann schon mit Stefan auch telefonieren und auch mit ihm reden, wenn man das in Anspruch nehmen möchte. Mhm. Safe. Aber ich erlebe ja diesen Prozess jedes Jahr mit so vielen Athleten. Und auch wenn du es aus der anderen Perspektive erlebst, du bist ja trotzdem mit dabei und schaust, wie die, was bei denen hilft und kannst dir davon auch irgendwie was abgucken. So, ne, um die mal runterzubringen. Auch mit Stefan ist es auch mal entspannt. Wenn ich sage, ey, lass mal bitte kein Cardio machen, das stresst mich gerade voll, dann machen wir es mehr übers Essen. Wenn ich sage, ey, jetzt hätte ich gerade Ressourcen dafür, dann ist er da auch flexibel. Dann kann man natürlich am Ende das Essen wieder hochschrauben. Man hat ja so viel Spielraum in der Prep. Und ich bin mal Stefan, weil er einen gut pieken kann. Und das ist das, was am Ende auch im Profiniveau zählt. Ne? Der Rest läuft eh der Abläufe. Ne?
Ich denke mal, bei Lars und Johannes ist das ähnlich wie bei uns. Ihr werdet auch Daily-Kontakt haben. Ne? Du wirst jeden Tag mit Johannes schreiben oder mit ihm telefonieren. Und
lustig. Normal, seine Zeit ist immer abends. Also so um 11 geht er immer seine große Runde und ich halt auch. Und da telefonieren wir meistens immer 1 Stunde oder so. Und halt einmal die Woche Check-ins. Oder wenn er halt zusätzlich einen Check-in haben will, dann tagsüber, ne, morgens irgendwann. Gewicht gebe ich ihm daily durch. Aber ganz ehrlich, also ich glaube, die wenigsten Leute würden nicht wissen, wie sie in Form kommen. Ne? Also ich glaube, eine gewisse Abnahmerate, so, die kriegst du schon selbst gut geprogrammt mit Kalorien und Aktivität. Ich glaube, dass die wenigsten Leute das Problem haben, in Form zu kommen. Wie Moritz schon gesagt hat, so Peaking, mentale Unterstützung, jemanden, mit dem man sprechen kann, der ein bisschen Druck und Last nimmt und sagt, ey, lass mal nicht pushen, ne? Lass mal ein bisschen entspannter machen, geh mal vom Gas runter, nimm dir heute mal einen Off-Day, iss mal ein bisschen was mehr. Das sind so die wichtigen Sachen und vor allem auch den Kopf auszuschalten. Ich muss keine Entscheidung treffen, ich gebe das einfach ab. Ich wüsste theoretisch, wie ich in Form komme, ich wüsste, was ich machen muss, aber ich muss nicht und ich habe jemanden, der da drauf schaut, objektiv. Das ist für mich persönlich so der Grund, warum ich es liebe, einen Coach zu haben.
Werner, wir hatten ja gerade das Thema, der Tag ist sowieso schon voll gepackt. Jetzt stell dir mal vor, du musst deinen eigenen Prep-Prozess noch managen dazu. Geht auch nicht.
Ja, das stimmt.
Mich würde mal interessieren, bei dir ist es ja so, Lars, Backstage hast du dann häufig direkt eine Kamera im Gesicht, ne? Und nervt dich das manchmal und denkst manchmal auch so, Alter, ich will jetzt einfach mal nur die Bühne genießen und ein ehrliches Feedback von dir haben, Johannes, nach der Vorstellungsrunde, ohne dass du jetzt direkt ich alles sagen muss, wie es war, sondern einfach mal nur so von Persona zu Persona reden?
Ich glaube, man kriegt das immer auf Social Media so mit und denkt, das wäre so easy, aber für mich ist es vor Kamera zu sein immer noch ultra out of my comfort zone so. Ich bin auch jetzt nicht der sicherste Mensch von Haus aus so. Ich muss vor der Kamera auch immer sehr Gas geben, um entertaining rüberzukommen und manchmal zum Beispiel auch gerade so nach der Stage, wenn du zum Beispiel nicht deine Erwartungen getroffen hast, irgendwie außen stehst oder so und dann zuerst im Kopf einfach mal zu reflektieren, wäre mir persönlich lieber, anstatt direkt was zu sagen, weil dann tendierst du halt auch dazu, oft irgendwie unsympathisch rüberzukommen oder was zu sagen, was du im Endeffekt gar nicht so sagen wolltest, weil Leute es quasi erwarten, dass du jetzt eine Reaktion bekommst, aber mein Kameramann ist Gott sei Dank schon sehr lange in diesem Game drin und der versteht mich erstens ziemlich gut und auch so, die Leute, ist ja auch der Kameramann von William und so und der ist halt auch schon bei sehr vielen Wettkämpfen dabei, also der hat doch, der kann dir sogar sagen, ob du besser in Form bist als gestern, ob das Wasser raus ist und so. Der hat noch nie trainiert, aber weiß zum Beispiel, was ein Ilia-Glatt-Pulldown ist oder ob was eine Frontalebene ist, weil er so viel in diesem Game drin ist, ne, dass das auch nochmal eine große Hilfe ist und der sorgt dann auch schon dafür, auch in der Nachbearbeitung, dass quasi die Szenen, wo man vielleicht was sagt, was man nicht hätte sagen sollen oder wo man vielleicht enttäuscht ist oder er so sagt, ey, mach mal die Kamera weg, ich will jetzt erstmal kurz chillen oder so, dass das quasi schon proaktiv so gemanagt wird, dass da nichts Blödes bei rumkommt oder man was sagt, was man nicht sagen will. Also der ist ja schon sehr erfahren und das hilft mir persönlich auch extrem. Es ist natürlich immer noch mal eine Belastung, auch Athlet und Influencer zu sein, weil auch es sind dann oft so, mir fällt jetzt gerade keine genaue Situation ein, aber oft ist immer so ein Zwiespalt. Ne? Wie sehr gehst du jetzt quasi auf Performance für das Video, was du daraus schöpfst, oder wie sehr kannst du dich darauf konzentrieren, einfach nur Athlet zu sein? Das ist halt immer so ein Zwiespalt, der irgendwie immer mitschwingt. Fällt mir auch immer noch sehr schwer, da die richtige Mitte zu finden. Aber ja, wie gesagt, ein richtiger Kameramann, der weiß, was er tut, wann er die Kamera anzumachen hat, wann er vielleicht auch mal nichts sagen sollte, ist sehr, sehr viel wert.
Ich finde es aber auch krass, wenn du jetzt einfach so 0-15-Job hast, wo du einfach so 9-to-5 arbeitest. Da bist du Sonntag auf der Bühne, bist Athlet und am nächsten Tag 9 Uhr bist du wieder bei der Arbeit. Ich fände das so komisch, wenn ich das hätte jetzt zum Beispiel nach einer Show. Das ist ja auch wieder so eine ganz andere Umstellung, ne?
Voll.
Und du hast halt permanent dafür diesen Druck, aber das ist dann quasi auch irgendwie ein Tag wie jeder andere und nicht so aus der Routine ausbrechen. Ne? Es hat ja auch für andere Leute Nachteile. Ne?
Auch krass, meine erste FIBO zum Beispiel, wo ich als Athlet da war, da war ich auch noch am Studieren und habe noch ein duales Studium gemacht, quasi und einen Job nebenbei, um Kohle zu verdienen. Und auf den einen Tag stehst du da auf dem Podest und da stehen einfach 200 Leute für dich. Und du machst Videos und Bilder mit denen und quatschst und die sagen das, ey, die zittern, ich bin 8 Stunden hergefahren für dich und so, du bist mein größtes Idol. Und am nächsten Tag stehst du wieder in den Tresen und schenkst Bier ein oder so. So als Kellner und kein Schwanz juckt sich für dich. Das sind immer so krasse Kontraste. Und dann auch, du stehst auf der Bühne, nächste Woche Dienstag sitzt du wieder in der Uni. Das sind manchmal solche Ausmaße, ne, die das angenommen hat. Jetzt als Selbstständiger ist das natürlich ziemlich cool. Du musst halt einfach nur deine Klienten abdecken, die Check-ins bearbeiten und Chat und so machen. Aber ja, es ist immer dieser Zwiespalt, den ich auch noch nicht gut genug hinbekomme. Vielleicht wird es diese Prep ja besser.
Ja. Ihr habt euch beide dafür entschieden, Italien zu machen, obwohl Offenbach ja wahrscheinlich so das Naheliegendste für alle gewesen wäre. Fabi will auf jeden Fall beide Shows machen, habe ich gehört, und nicht, weil die erste nicht gewinnt, sondern als Profi dann. Wieso hast du dich dafür entschieden, Lars? Weil du hast natürlich auch gerade als Influencer in Offenbach die maximale mediale Aufmerksamkeit mit Rap One, Garnicus und jedem da.
Ja, also erstmal ist es ein cooler Wettkampf, ne? Ist einfach ein deutscher Wettkampf, eine deutsche, wo man theoretisch Pro werden könnte. Aber ich wollte Mailand auf jeden Fall mitmachen, weil ich einfach Lust habe, ein paar Shows zu machen. Johannes meinte ja zum Beispiel, ich soll einfach nur Las Vegas machen, aber das finde ich irgendwie langweilig. So, deswegen meinte ich auch, ich will einfach ein paar Shows machen. Danach gibt's nicht mehr so ultra geile, ich glaube Türkei oder Schweden. So gibt's noch. Schweden, genau. Aber wäre jetzt auch nicht meine erste. Ich finde halt Mailand schön, so. Deswegen wollte ich da mitmachen. Und Offenbach, ja, keine Ahnung. Ich bin deutsch, so. Ich will deutschen Bodybuilding unterstützen. Und ich finde es halt cool, vor den ganzen Leuten dann da mein Glück zu versuchen. Und passt ja auch vom zeitlichen Rahmen her. Ist dann quasi 2 Wochen vor Las Vegas, glaube ich. Da fliege ich dann auch noch hin. Das verbindet mir natürlich auch wieder mit Content, was ziemlich cool ist. Johnny hatte ja letztes Jahr seine Pro-Card geholt. Da gibt's dann auch 3 Stück, was halt auch, ne, ein Vorteil ist. mit 4 Klassen. Ja, und man muss auch dazu sagen, in Amerika, William zum Beispiel war ja auch gegen Sam Sulek da einmal. Das Niveau ist in Amerika schon immer noch mal ein bisschen niedriger. Also was Europa angeht, was Pro Qualifier angeht, Leute sagen immer so leicht, ja, man kriegt zwar leicht eine Pro Card. Guck dir mal das Niveau an, so in Europa. Da sind schon echt gute Leute dabei, ne?
Gerade in so einer vollen Klasse wie Classic, ne?
Ja,
das ist so stacked teilweise.
Das ist geisteskrank.
Also, wirklich.
Gerade so Mailand, Alicante, ne? Diese ganzen.
Ja, genau.
Heftig.
Ja, die meisten Neuprofis platzieren sich tatsächlich auch, obwohl die niedriger am Limit sind, so gut dann bei den Pros direkt. Also auch in Portugal, der jetzt da Pro geworden ist. Man hat gesehen, was dem noch Size fehlt, aber der war auch direkt in Top 8 oder so. Ne? Also das war schon
geisteskrank.
Das ist schon gut. Also das ist wirklich sehr abhängig von der Linie und Struktur mittlerweile, Classic. Wenn du die perfekte Struktur nicht hast, ist es auch als Amateur super schwierig, den Sprung zum Profi zu schaffen. Außer du bist halt so peeled, dass du dich richtig reindrücken musst und dann einfach über die Härte komplett überzeugst.
Ne? Wie der auf der FIBO.
Zum Beispiel.
Hast du den gesehen? Ja. Der war ja, ja wirklich, ich stand hinten Backstage mit Timo. Wir haben den gesehen. Alter, wir dachten, Alter, was ist denn das für ein krasser Typ? Wir dachten, der macht Bodybuilding.
Ja.
Nein.
Ja, das war echt irre. Der hat bestimmt nochmal so 8 Kilo weggemacht oder so. Oder so viel wieder war in kurzer Zeit. Aber kann man auch unterschreiben, dass man dich bei den Pros in Offenbach sieht, wenn du Italien gewinnen solltest, Lars?
Ja, safe. Also ich hätte direkt vor, wenn die Möglichkeit besteht, direkt mich hinzustellen, einfach aus Spaß. Einfach aus Spaß am Wettkämpfe machen. Ich bin schon mal in Form, ich mache schon mal eine Diät. So, dann, angenommen, du würdest einen direkt gewinnen, dann hätte ich schon noch mal Bock, einfach mich hinzustellen. Ne? So neben den Leuten mal zu gucken. Allein für die Bilder, für das Video und so, ne? Das ist auch wieder dieses Influencer-Ding. Ich sehe dann auch schon wieder den Content dahinter, aber auch einfach für die Erfahrung. So, wann kannst du das mal sagen, dass da vielleicht irgendein cooler Bro steht, den du die ganze Zeit verfolgst und du kriegst dann auf einmal ein Bild neben dem oder so einen Vergleich. Ist doch geil. So safe. Also würde ich auf jeden Fall machen. Ja.
Okay.
Ich habe das Ganze sogar so weit gespielt, dass ich sogar überlegt habe, wenn ich Mailand hole, oder im Endeffekt, wenn ich Offenbach auch hole, geht's ja auch am nächsten Tag, dass ich mich dann bei den Profis tatsächlich ins Bodybuilding stelle, um mal sagen zu können, okay, ich stand mal neben dem Roman oder ich stand mal neben dem Tim oder so, weil das halt einfach so, wer kann das schon von sich behaupten, ne? Natürlich siehst du scheiße neben denen aus, aber Alter, what the fuck?
Weiß ich nicht, ob ich das machen würde, dann sage ich dir ehrlich.
Ich glaube, ich eher auch nicht, aber Classic würde ich mich auf jeden Fall hinstellen, ja.
Ja, safe Classic auf jeden Fall, ja.
Aber warum würdet ihr das nicht machen? Wegen Punkten dann, die man schon sammeln kann, oder?
Ah, nein, Quatsch, aber ey, wenn ich, also ich habe ja mein Pro-Debüt auch direkt gemacht, nachdem ich gestartet bin, das war ja auch ganz okay, also, aber mein Classic-Limit, ich bin ja mit 102,7, habe ich mich ja reingedrückt, noch in die 102er, und mein Classic-Limit wären 88 Kilo gewesen. Ne? Jetzt stelle ich mich gerade vor, ich hätte mich bei den Open Pros mit 14 Kilo weniger Muskeln hingestellt. Das hätte ich, glaube ich, unangenehm gefunden. Also jetzt persönlich für mich.
Genau. Ja, aber ich sehe nicht aus wie 101, wenn ich 101 wiege, du weißt.
Aber wenn du dich neben einem Tim Budesheim hinstellst, dann ist das egal, wie viel du wiegst.
Natürlich. Ich würde auch niemals sagen, dass ich irgendwas an meinem Körper habe, was muskulöser ist als bei Tim. So, ja. Ne? Aber ich bin halt einfach eingefleischter Bodybuilding-Fan, so, was soll ich sagen? Genau.
Ja. Das ist ja eine gute Überleitung, weil Lars sagte, er will auf jeden Fall weiter Wettkämpfe machen. Das heißt, wenn er nicht Profi wird diese Saison, muss es ja zwangsläufig, was ich nicht denke, muss er ja zwangsläufig ins Open gehen. Ne? Und du sagst, du willst den Sport aber trotzdem gesund betreiben. Und wenn du im Open oder in der NPC konkurrenzfähig sein willst, musst du ja bestimmt 160 Kilo in der Offseason liegen. Ist das eine Option?
Ich würde euch gerne eine reißerische Antwort geben, aber ich kann es nicht beantworten. Ich würde einfach schauen, wie es sich so entwickelt. Ich bin jemand, der sehr leicht Muskulatur aufbauen kann. So, du brauchst halt aber auch extrem viel, wenn du so groß bist. Es gibt, glaube ich, keinen IFBB-Pro, der 1,96 oder 1,95 groß ist. So, oder sehr wenige, die da oben mithalten können. Zum Beispiel so ein Jakob Böck, der ist zum Beispiel so dieses Kaliber. Und das ist halt nochmal so fernab von dem, was Realität ist bei mir. So fair und so realistisch kann ich mich einschätzen. Aber ich glaube schon, dass ich relativ leicht so 140, 145 wiegen könnte mit relativ wenig Aufwand. Ich schlafe zum Beispiel jetzt mit 126 kann ich ohne Schlafmaske pennen, hab super, also ich fühle mich sehr, sehr elegant.
Vital.
Genau, sehr gesund mit dem hohen Körpergewicht, weil ich halt schon immer sehr schwer war. Ne? Ich habe, als ich angefangen habe, 90 gewogen. So einfach, weil meine Beine extrem schwer sind, weil ich so groß bin. Ich hätte auf jeden Fall sehr Lust. Bei mir ist halt das Problem, hab den Sport irgendwann mal angefangen, weil ich halt immer so mehr werden wollte, ne? Man will ja Muskeln aufbauen und vorankommen. Und wenn ich jetzt nochmal überlegen würde, ich würde nochmal eine Offseason machen oder nochmal quasi wieder rausgehen und dann wieder eine Prep machen und mich wieder auf diese 114,8 drücken, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und ich finde es auch ein bisschen verantwortlich, also das ist auch sehr ungesund, wenn du dich so oft die ganze Zeit immer wieder von Wettkampf zu Wettkampf in diese scheiß Klasse reindrücken musst. Wenn ich jetzt 7 oder 6 Kilo mehr habe, dann ist das halt nochmal eine ganz andere Nummer. Ne? Also erstmal 7 Kilo voll machen oder 6 Kilo in einem Classic Limit, wenn du Pro werden würdest, ist nochmal eine andere Sache. Da hättest du auf jeden Fall noch ein paar Jahre, ein, zwei so oder ein, zwei Saisons. Aber ich würde sonst ansonsten ja einfach versuchen und schauen, wie es sich so entwickelt.
Wie alt bist du, Lars? 24, 25 so?
2001 bin ich geboren. 2001.
Ja. Na gut. Hast du dir ein Enddatum gesetzt, bis zu dem du Bodybuilding machen möchtest?
So 34, 35 ungefähr.
Weil im Open Bodybuilding ist das ja genau die Zeit, in der die meisten Athleten dann so pieken. Ne? Ja. Und ich meine, du hättest da ja noch quasi 10 Jahre jetzt Zeit, um überhaupt dahin zu kommen, um dann das maximale Potenzial auch aus Muskelqualität und so deines Körpers auszuschöpfen im Open-Bereich. Ist ja nicht so, dass du ja jetzt irgendwie auf Teufel komm raus die Muskelmasse in 1-2 Jahren drauf packen müsstest. Ne?
Ja,
natürlich die Frage, inwieweit sich das dann noch als Open-Bodybuilder, der dann wirklich richtig schwer ist, im ganzen Alltag und den ganzen Social-Media-Zeugs verträgt. Und ob du dann nicht automatisch mehr in die Bodybuilding-Richtung driftest. Ne?
Ja. Ja, wie gesagt, ich plane immer sehr kurzfristig, würde ich sagen. Also ich glaube, es ändert sich halt so viel. Hättest du mir die Frage vor einem Jahr gestellt, hätte ich wahrscheinlich nochmal anders geantwortet. So. Und Fabi, dein Atmen ist gerade richtig laut, nur für die Aufnahme. Ja, genau. Deswegen, ich kann darauf keine Antwort geben, die passt. Ich kann einfach nur sagen, dass ich schaue, wie sich das Ganze entwickelt, wie es mir noch Spaß macht. Es wird auch immer andere Prioritäten im Leben geben, die dann vielleicht mal wichtiger oder weniger wichtig sind. Aber grundsätzlich habe ich Lust, Bodybuilding zu machen. Ich liebe den Sport und könnte mir theoretisch auch vorstellen, irgendwann mal in der Offenen zu sein. Ob ich jetzt Pro werde da, das ist dann nochmal auf einem anderen Stern. Muss man auch schauen, wie das dann mit so viel mehr Gewicht aussieht, wie ich mich fühle. Aber ob ich bereit bin, diesen Preis zu zahlen, dann quasi 160 Kilo wiegen zu müssen und alles, was damit einhergeht, kann ich jetzt noch nicht unterschreiben. Also kann ich jetzt noch keine genaue Antwort geben, ja.
Wenn du jetzt morgens aufstehst, was ist deine Vision? An was denkst du Richtung in Bezug auf Bodybuilding?
Die Vision ist eigentlich schon immer relativ gleich. Ich versuche einfach, meine beste Version zu sein, die ich sein kann. Also gerade mit der Genetik, die ich habe. Ich würde nicht sagen, dass ich eine super tolle Genetik habe. Ich habe echt ein paar Dinge, so Skoliose-mäßig, Trichterbrust und so. Und bin auch zu lange, mein Oberkörper ist ein bisschen zu lang, aber ich glaube, dass ich schon ziemlich viel rausgeholt habe für die Voraussetzungen, die ich habe. Und ich versuche, also wenn ich morgens aufstehe, dann gucke ich mich an und versuche einfach brutaler zu werden, als ich gestern war. So, ne?
Aber hast du nicht mal so, dass du denkst, ey, ich stelle mich mal vor, wie ich irgendwann mich für Olympia qualifiziere oder wie ich das Ding dann in der Hand habe, die Pro-Card. Manifestierst du das gar nicht?
Jetzt diese Saison, also so kurzfristig schon, aber jetzt in der offenen zum Beispiel, da habe ich jetzt noch keinen Gedanken dran verschwendet. Diese Saison steht für mich fest. Ich will da hingehen, ich will die Dinger gewinnen. Und das stelle ich mir auf jeden Fall vor und das manifestiere ich auch. Deswegen habe ich das auch gesagt. Das ist mein Mindset, so denke ich. Ich gehe da rein, um das Ding zu gewinnen. Ich fahre nicht dahin, um im Finale zu sein. Ich versuche mir hohe Ziele zu stecken. Und wie gesagt, wenn es klappt, dann klappt's. Und wenn nicht, dann soll es halt auch einfach nicht sein vielleicht. In meinem Kopf gibt es diese Option aber noch nicht. Gerade jetzt auch in dieser Saison werde ich alles dafür tun, was in meiner Macht steht.
Wie abhängig ist dein Social Media und Content von dem Bodybuilding-Sport per se? Also merkst du jetzt zum Beispiel an den Zahlen, dass du extrem durch die Prep profitierst? Weil es gibt ja auch andere Influencer, die machen mal eine Prep, zum Beispiel Johnny, da ist ja sehr Prep-unabhängig oder weniger Bodybuilding-unabhängig als bei dir wahrscheinlich.
Ja, also letzte Prep, ich kann jetzt nur letzte Prep als Referenz nehmen, ne? Jetzt ist ja noch, also jetzt bin ich ja noch 6 Weeks out, aber zu den Wettkämpfen hin merkt man schon immer noch mal krassen Sprung, so. Und ich finde es auch immer wieder eine Challenge, sich quasi in der Offseason neue Formate zu überlegen, sich weiterzuentwickeln, dass quasi Leute weiterhin den Weg verfolgen, weil Bodybuilding, seien wir mal ganz ehrlich, außerhalb der Prep ist es halt einfach langweilig, das Training ist nicht spektakulär, du hast eine standardisierte Übungsausführung, du versuchst stärker zu werden, das ist jetzt nicht dieses ultra shiny, tolle, sehenswerte, was so den Tag begleitet, sondern Bodybuilding ist eigentlich stumpf, du isst deine gleichen Mahlzeiten so, du schläfst genug, du trainierst. Und ich würde schon sagen, dass die Prep da einen deutlichen Unterschied macht. Kann aber auch so unabhängig vom Sport. Also ich glaube, wenn ich jetzt aufhören würde mit Bodybuilding, würde das Social Media Ding trotzdem gut weiterlaufen. Wahrscheinlich ein bisschen schlechter am Anfang, weil es gibt halt viele Leute, die mich auch feiern für diese Reise, ne? Für dieses, ich versuche Pro zu werden. Ich versuche, die beste Version meiner selbst zu sein. Und ich glaube, dass sich auch viele Leute daran motivieren und ein Beispiel dran nehmen, was bei uns allen ja der Fall ist, ne, wenn man Influencer ist. Aber ich glaube, dass ich auch ohne Bodybuilding das Social-Media-Ding gut weiterspielen könnte, ja.
Wobei bei Tobias Hahn ja genau das fruchtet zum Beispiel, ne? Dass er jeden Tag genau das Gleiche zeigt, was er macht. Und ich glaube, das ist für manche so ein bisschen melancholisch. Die gucken einfach morgens Tobi Story, trinken mit dem Kaffee zusammen und so und gehen so jeden Tag gleich mit dem mit. Das gibt's ja auch, ne, die Entwicklung. Ja.
Das habe ich jetzt bei meinen YouTube-Vlogs, die ich hier angefangen habe, seit ich in Hamburg bin, da habe ich das auch gemerkt. Ich habe eigentlich jeden Tag das Gleiche gezeigt. Ich habe jeden Tag gezeigt, wie ich gefressen habe, wie ich mein Vakuumtraining gemacht habe, wie ich Schritte gemacht habe. Habe hier und da so ein bisschen Mehrwert mit reingesprüht, ein bisschen was erklärt. Aber im Endeffekt sind das halt keine krass geschnittenen Videos oder irgendwas, was man, ne, das ist etwas, was man so nebenbei laufen lässt, ja, wenn man vielleicht selber sein Cardio macht. Die Leute, die feiern dieses stumpfe, dieses langweilige Bodybuilding. Genau das wollen die sehen. Wir haben dann teilweise auch mal probiert, so Musik mit reinzuschmeißen. Die wollen das gar nicht. Die fanden das schlechter. Die wollen einfach raw sehen, wie du halt jeden Tag den gleichen Scheiß machst.
Ich würde sagen, ich habe aber auch ein bisschen eine andere Zuschauerschaft. Also ich würde sagen, ihr seid ja wirklich hauptsächlich Bodybuilder oder so, nehme ich euch wahr. Ich bin da ein bisschen mehr in diesem Versuch, auch ein bisschen Reactions zu machen oder Versuch, Humor mit reinzustreuen in meinen Instagram-Content zum Beispiel. Sehe mich da, wie gesagt, ja auch ein bisschen mehr noch als Influencer, wahrscheinlich als ihr euch seht. Insofern, bei mir gibt es auch noch Leute, die, glaube ich, ist meine Einschätzung, auch sehr Bodybuilding-affin sind, aber vielleicht auch viele, die eher so Fitness-affin sind, ne? die es feiern, gut auszusehen, die es feiern, hart zu trainieren, die auch die Mechanismen dahinter verstehen wollen, aber vielleicht nicht unbedingt selbst auf die Bühne gehen oder keine Wettkämpfer sind. Ne? Und der Content ist natürlich auch immer abhängig von Person zu Person. Mein Content zum Beispiel könnte bei einer anderen Person vielleicht auch gar nicht funktionieren, genauso wie es andersrum auch ist. Es hängt halt, der Content ist immer geknüpft an eine Person und an das Standing, was du hast und was du quasi auch nach außen lieferst. Ja.
Mhm. Aber du bist ja wahrscheinlich der mit der größten Reichweite hier. Machst du dir auch so Druck, dass du sagst, ey, ich muss jetzt diese Woche ein Video bringen, ich muss jetzt einen Post machen, weil ich kenne ja viele Leute, die müssen jetzt jeden Tag 3 Beiträge auf Zwang posten, um irgendwie dem Algorithmus zu schmeicheln. Da bin ich ja ganz froh, dass ich ja zumindest mein Coaching als Standbein habe, dass ich das nicht zwingend machen muss, um jetzt die ganze Zeit meinen ESN-Code zu pushen. Na, wie ist das bei dir?
Ja, ich habe also Gott sei Dank auch, wir klopfen ja auf Holz, mehrere Einnahmenquellen. Das bedeutet, ich bin nicht an meinen Code nur gebunden. Wobei, ich muss auch sagen, also ich bin, was über die Jahre jetzt dazugekommen ist, halt unfassbar dankbar. Gerade auch über den Code, dass Leute mich supporten, egal was ich quasi für einen Content mache. Ich habe Gymshark, ich habe Prep My Meal, also verschiedene Sponsoren und wie gesagt, das Coaching nebenbei, was du aussagst, was auch sehr gut läuft. Und natürlich auch in der Prep kriegst du immer mehr Anfragen und so. Du willst dann natürlich auch mehr Leute annehmen, aber ich versuche halt immer nur das zu machen, was ich auch schaffen kann. So, ich will nicht, dass die Qualität darunter leidet. Bei mir sind halt hauptsächlich eigentlich ja Lifestyler. Ich habe auch 3 Leute, die ich dieses Jahr auf die Bühne vorbereite. Ich hatte letztes Jahr schon 3. Ja, bin mal gespannt, wie das weiterhin sich entwickelt. Ich bin auch in Zukunft offen, da ein bisschen mehr drauf einzugehen, weil mir das ultra Spaß macht. Ne? Also gerade so andere Leute einfach den Weg zu weisen, die Sachen an die Hand zu geben und zu sehen, wie sie Fortschritte erzielen, weil du quasi derjenige bist, der die Sachen angibt. Das ist schon ein ziemlich cooles Gefühl. Und das ist auch mehr oder weniger so entstanden neben dem Social Media Ding. Ich habe am Anfang angefangen und habe mich selbstständig gemacht und habe quasi nur Social Media gemacht und es hat auch super funktioniert. Aber ich habe irgendwie so dieses Bedürfnis gehabt, weil ich immer schon so Kumpels nebenbei, ne, so gesagt habe, ey, mach mal so und so, mach mal so und so. Und dann auch mal ein paar Leute for free gecoacht, so wie man es halt am Anfang macht. Sehr viel Content konsumiert und so. Ich fahre auch sehr viel so also englischsprachige YouTuber und habe mir natürlich über die Jahre, genau wie ihr auch, sehr viel Wissen angeeignet, was man auch so einfach konsumiert, wenn man Bodybuilding-affin ist. Und daraus ist das dann so ein bisschen entsprungen. Du fängst halt an irgendwann und dann wird's halt immer mehr. Dann spreadet sich so das, ne, die Botschaft und dann kommen halt auch immer mehr Leute dazu. Ja.
Ich finde, das ist immer wie so ein, ich sage immer, das ist wie so ein Videospiel, wenn du so Leute im Coaching hast, die so auch bereit sind, wirklich all deine Vorgaben wirklich umzusetzen, so Wettkämpfer halt vor allem, ne? Du gibst denen was und die machen das einfach, dann ist das wie so ein Videospiel, wo du die so hochleveln kannst und es macht eigentlich fast genauso viel Spaß wie der eigene Prozess, wenn die Person halt wirklich auch bereit ist, alles zu geben. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der ist auch cool für Phasen, in denen man vielleicht kein eigenes Bodybuilding irgendwann mal mehr machen kann, so, ne, wenn man dann trotzdem diese Erfüllung ja, aus einem fremden Prozess zwar hat, aber man hat sie noch. Und dieses Aufleveln, das ist halt das ultra geile, finde ich daran.
Voll, das ist wie so Skins einfach. Wo du ja, so verschiedene, Mann, ja. so ist wirklich so. Auch so, ja. Keine Ahnung, das mit den Wettkämpfen habe ich jetzt auch schon, also ein paar Mal durchgemacht, natürlich lange nicht so viel Erfahrung wie ihr oder wie andere Coaches, aber es ist auch einfach der Zeit geschuldet. Ich würde es gerne mehr machen und mehr Erfahrung darin sammeln. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr auch eine, die wirklich Anwärterin auf eine Pro-Card sein könnte. Es hat sich so gut daraus entwickelt. Und auch so im Lifestyle sind natürlich auch Leute sowohl enhanced als auch normale Lifestyle, die einfach nur, keine Ahnung, abnehmen wollen. Und wenn du dann siehst, wie jemand 60 Kilo abnimmt, irgendwie sein ApoB senkt, seine HDL, LDL senkt, so einfach Blutdruckbeschwerden weg sind, ne? Du einfach sein ganzes Leben quasi transformierst, dann ist das schon sehr geil. Wenn du dann diese Dankbarkeit zurückbekommst von den Leuten, so, und das mehrmals, wie du schon sagst, es gibt einem fast so viel Erfüllung, wie wenn man selbst irgendwie seinen eigenen Körper voranbringt oder so.
Machst du lieber Lifestyle oder ihr lieber Lifestyle oder Wettkämpfer, wenn ihr euch entscheiden müsstet, eins von beiden nur noch?
Wettkämpfer.
Ich muss sagen, ich finde beides cool. Ich finde auch cool einfach, also ich glaube, ich würde sogar eher Lifestyler sagen. Ich verstehe Fabi, weil die machen, also die Wettkämpfer, dem sagst du was und dann machen die das. Du musst nicht überlegen, hat er jetzt vielleicht mehr gegessen, macht er überhaupt seine Schritte, macht er das und das. Aber irgendwie ist es auch cool, so jemanden von null auf so einen soliden Stand zu bringen. Weißt du, was ich meine? So, er hat irgendwie 30 Kilo Übergewicht, ist so skinny fett. Du programmierst ihm zum ersten Mal einen Plan. Auf einmal, der hat seine Newbie Gains, dann stellst du ein bisschen um. Und auf einmal ist er auf einem ziemlich soliden Level. So, das finde ich irgendwie auch cool, so von null auf ein gewisses Level anzuheben.
Ja, ich würde auch eher beim Team Wettkämpfer sein. Ist natürlich eine Frage, für was du auch stehen willst als Coach. Ne? Ich habe es jetzt schon so viele Jahre gemacht, dass ich so vielen Leuten den Ilja Glatt-Pulldown erklärt habe, immer wieder. Und irgendwann arbeite ich dann gerne mit Athleten, wo ich einfach nur das Peaken machen muss. Und ich weiß, dass die Basics haben. Natürlich mache ich dann auch Looms und so weiter für die Ausführung safe. Aber ich komme mir manchmal so vor, ich habe ja jetzt mittlerweile wahrscheinlich 70% Wettkämpfer oder 80%. Ne? Aber wenn ich mit Lifestyle mache, dass ich immer wieder in jedem Loom direkt das Gleiche erkläre, weil immer wieder die gleichen Fehler bei Anfängern auftreten. Und ich denke so, Alter, habe ich das dem jetzt schon gesagt beim letzten Mal oder war es jetzt wieder jemand anders? Und das ist halt so eine Endlosschleife. Ne?
Eigentlich kann man sich so vorgefertigte Nachrichten schon zurechtlegen, wenn man das oft macht. So gerade so bei Technik-Feedbacks zum Beispiel. Immer dieselben Sachen, die man eigentlich schreibt. Ne?
Ja, ich habe in meinem Sheet vor allem für die Leute, die jetzt halt nicht, es gibt ja Leute, die sind, da werden mir sicherlich zustimmen, auch unter Wettkämpfern ist das unfassbar verschieden. Es gibt Leute, die sind, ich sag mal nett ausgedrückt, so ein bisschen Bewegungslegastheniker. Ne? Denen fällt es sehr, sehr schwer, neue Übungen zu lernen, neue Movements direkt perfekt auszuführen. Und dann gibt's halt Leute, das sind meistens die, die früher auch andere Sportarten gemacht haben, denen sagst du was oder denen zeigst du einmal ein Movement und die führen das direkt perfekt aus. Ne? Und ich habe dann perfekt hinter dieser Übung immer quasi so einen kleinen hier Link für Drive, wo sich so ein Video öffnet und so. Und dann erspart es halt auch ein bisschen Arbeit, ist halt auch wieder sehr effizient. Muss es nicht immer per WhatsApp schicken und so, weißt du?
Ah, safe. Ja, ich finde, Loom ist halt immer ganz cool, weil man es eben perfekt zeigen kann. Dann zeigst du halt nicht fünfmal, ne? Dann erklärst du halt einmal ausführlich und dann hast du dann eine gute Baseline geschaffen. Ja, und irgendwann muss man sich halt entscheiden, ob man Fahrlehrer sein möchte oder Formel-1-Coach, sage ich immer. So, ne? Also sonst wirst du halt nie als Coach ganz oben ankommen. Das ist genauso, wie wenn wir jetzt irgendwann im Athleten und Influencer da sein. Irgendwann musst du dich so ein bisschen zumindest in eine Richtung mehr drücken, sonst wirst du da irgendwie bei beiden Mittelmaß bleiben. In den meisten Fällen. Außer du bist Chris Bumstead, dann geht wahrscheinlich beides. Ja. Fabi, wie ist bei dir? Lari ist ja jetzt bei dir. Hat das eine Stimmungsveränderung, nochmal Progress in deinem Prep bedeutet? Wie ist es, nachdem ihr jetzt längere Zeit getrennt wart und du quasi im Bootcamp warst und sie jetzt dazugekommen ist? Ist es wie zu Hause oder ist es trotzdem so Bootcamp-Feeling anders?
Nee, es ist viel besser. Es ist so viel, wirklich so viel besser. Zum einen, weil ich viel strukturierter bin. Ne, alleine ist es bei mir öfter mal so, dass ich dann ja doch nicht so früh ins Bett gehe, wie ich eigentlich sollte. Dann schlafe ich eine Stunde länger, dann verschiebt sich der Tagesrhythmus wieder und eigentlich habe ich es ganz gerne so autistisch, dass halt jeder Tag exakt auf, ich sag mal, plus minus halbe Stunde geplant genau gleich ist. Und seit Lari da ist, ist das auf jeden Fall viel, viel besser. Dann, sie hilft mir halt auch weiter, so was so halt Einkaufen und so ein Scheiß angeht. Ne? Das muss ich dann halt einfach jetzt auch nicht mehr alles dann selber machen. Ich meine, ich habe ja auch noch nie komplett alleine gewohnt. Ne? Meine erste Wohnung außerhalb von meiner Familie da bin ich ja mit Lage direkt zusammengezogen damals. Und nee, seht ihr da, ich habe viel mehr Struktur. Ich fühle mich sicherer. Nur Vorteile, wirklich.
Und habt ihr jetzt mal drüber gesprochen, wie es in Zukunft weiter sein wird? Wirst du dann wieder zurück nach Dresden kommen? Kommt sie nach Hamburg oder wie ist der Plan?
Wir haben darüber gesprochen und das ist halt so ein, es war für uns lange so ein fast unlösbares Thema, weil es ist halt, ich meine, was willst du halt machen so, ne? Sie ist verbeamtet, hat jetzt eine Zusage für eine geile Stelle da in der Heimatstadt und also sie ist Lehrerin halt, ne? Lars, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber jetzt weißt du es. und wenn du verbeamtet bist, dann kannst du nicht einfach Bundesland wechseln, ne? Es ist schwierig. Du musst einen Tauschpartner finden, der muss am besten genau gleich alt sein, genau die gleichen Fächer unterrichten und so weiter. So, jetzt haben wir natürlich ihren Traum da und dann haben wir meinen Traum. So, ich will unbedingt eigentlich in Hamburg wohnen, sie will unbedingt ihre Klasse da haben, hat jetzt, wie gesagt, eine geile Schule gefunden. Und deswegen war es jetzt lange so, ja, aber scheiße, was machen wir? Weil wir sind ja auch schon fast ein Jahrzehnt dann irgendwann zusammen so und das willst du natürlich krass. Auch nicht hinwerfen auf gar keinen. Ja, ja. Wow, ja, also okay. Wir sind seit wir 15 oder 16 sind oder so. Seit wir 16 sind zusammen. Und das kommt natürlich nicht in Frage, das da irgendwie aufzugeben oder sowas, ne? Und jetzt haben wir eine Lösung gefunden, ja, dass wir es quasi so machen, dass ich nach der Saison, also ich werde die komplette Saison hier in Hamburg bleiben, weil ich habe keinen Bock, in der Saison dann irgendwie umzuziehen. Das ist mir einfach zu stressig. Ich werde hier auch nochmal verlängern. Weil je nachdem, wie lange die Saison geht, vermutlich wird die Saison eine Weile gehen, weil ich habe auch schon echt sehr, sehr Bock. Und dann geht's erstmal nach Dresden zurück für mich und dort wird sie dann halt ja ihre Klasse haben und dann lernen wir die Klasse, also wird sie die Klasse so lange fortführen, bis die Schüler wirklich in der Lage sind, damit klarzukommen, dass sie dann vielleicht auch geht. Weil ihr müsst wissen, das sind halt Förderschüler, ne? Die haben immer noch mal einen anderen Bedarf, sag ich mal, an Betreuung und so weiter und vielleicht ja, geht da auch so ein Kind dann erstmal komplett ein, wenn sie dann nach einem halben Jahr Betreuung oder so schon geht. Das heißt, wir bleiben dann in Dresden, sagen wir anderthalb, zwei Jahre, je nachdem, wie lange das dauert. Ich habe auch gesagt, Schatz, es ist mir scheißegal, wenn du mir danach sagst, dass die Möglichkeit sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass wir danach nach Hamburg ziehen und da ist sie super, super offen für, dann bin ich bereit, alles dafür zu tun. Natürlich komme ich dann wieder nach Dresden zurück zeitweise, weil what the fuck, so, das ist ja ein Riesenschritt dann von dir, dass du mit mir nach Hamburg ziehst. Was wäre ich für ein Arschloch, wenn ich dann sage, nö, ich komme nicht für diese zwei Jahre zurück, wenn ich ja dieses Ziel quasi habe und ich sehe, dass das sehr, sehr wahrscheinlich ist. Und so ist jetzt der Plan. Vielleicht mache ich dann die kommenden Preps irgendwie auch in Hamburg, aber dann halt nicht die ganze Preps, sondern nur die letzten, keine Ahnung, 8 Wochen oder sowas. Weil es ist hier einfach was ganz anderes, muss man sagen, als wenn man halt in, ja, keine Ahnung, in einem Fitness First oder so seine Prep machen muss. Aber so ist da jetzt der Stand und da habe ich mich auch richtig gefreut, als wir da eine Lösung gefunden haben. Weil wie gesagt, das war lange so ein, ja, fast ohne Boden. Also wir wussten halt nicht, was wir da machen sollen aus dieser Zwickmühle. Und jetzt haben wir da aber eigentlich einen sehr geilen Kompromiss gefunden, würde ich sagen.
Also eine Partnerin eine Partnerin entscheidet darüber, ob du dein Leben leichter gestalten kannst und wirklich deutlich leichter oder deutlich beschissener. Die Leute checken immer nicht, man sagt immer so, ja, dein Umfeld ist so wichtig und so. Aber haben dann eine Partnerin, so, die vielleicht gar nicht kompatibel ist und versuchen die dann zu ändern, ne? Weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, Bodybuilding ist ein Sport, da muss der Partner wirklich mit Feuer und Flamme sein. Also, es zählt schon sehr viel dazu, was man wegstecken muss und akzeptieren muss, wenn man ein Partner von einem richtigen Wettkampf-Bodybuilder ist. Ich glaube, es gibt wenig Sportarten, wo man so viel als Partner quasi einstecken muss. Die Launen, das Essen, keine Ahnung, man ist sehr fokussiert auf sich selbst und oft sind Bodybuilder auch sehr ambitionierte Leute generell. Also ich kenne die wenigsten, das hat sich auch schon ein bisschen gewandelt, glaube ich. Die meisten coachen nebenbei, sind irgendwie ambitioniert in dem Sport, versuchen auch irgendwie so weiterzukommen. Ich glaube, dass das schon spezielle Arten von Menschen sind und dann musst du halt auch erstmal klarkommen. Und wenn der Partner dann irgendwie gar nicht damit kompatibel ist, weil er irgendwie ganz andere Interessen hat, dann ist es oft wirklich die bessere Wahl, sich jemanden zu suchen, ne, der vielleicht da mit dem Leben oder dem Lebensstil besser klarkommt.
Frage ist aber auch, wie lernst du jemanden kennen, der damit gar nicht kompatibel ist? Entweder du kennst jemanden seit den Jugendtagen oder du lernst halt höchstens wahrscheinlich eine Athletin kennen in den meisten Fällen. So ist es zumindest bei Leuten, die primär Bodybuilding machen, in meiner Erfahrung nach. Ne?
Ja, also wie gesagt, ich kann es ja mal kurz von meiner Freundin erzählen, wir sind jetzt auch fast ein Jahr zusammen. Haben uns auch so im Gym kennengelernt. Ne? Die ist jetzt keine Wettkampfathletin, die achtet nicht sonderlich auf auf keine Ahnung, das, also die trainiert schon regelmäßig und ist auch gut, aber es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie Ambitionen hat, ne, so einen Wettkampf oder so zu machen. Die ist halt eher so, sie liebt es, mich zu unterstützen und genauso tue ich das dann aber auch bei ihr. Also falls sie irgendwas hat, so bin ich am Start, sie hat auch meinen Rücken, keine Ahnung, im Haushalt zum Beispiel teilen wir uns so, ich mache zum Beispiel lieber die Küche, weil ich sowieso viel am Kochen bin, sie fast gar nicht. Sie macht dann dafür die Wäsche und putzt zum Beispiel, so dass man sich das irgendwie so ein bisschen aufteilt. Ich gehe dafür einkaufen, ne, dass man irgendwie versucht, Kompromisse zu finden, die ja beiden gut in die Karten reinspielen. Dass man vielleicht das macht, was man eh machen will, wo man Bock oder gut drin ist. Ja, das kann auf jeden Fall ein deutlicher Hebel sein, gerade auch in der Prep. Wenn ich zum Beispiel nur 20% geben kann über ein paar Wochen, ne, und sie dann quasi 80% in die Beziehung reinsteckt, dass man das danach, nach der Prep, dann aber auch zurückzahlt. Also ich gebe dann quasi wieder 80% und sie kann so ein bisschen ja, mehr Aufmerksamkeit genießen und so. Es ist schon, ja, mit Bodybuildern nicht so leicht.
Wie verbunden bist du mit Berlin? Weil Berlin ist ja nicht mehr so das Bodybuilding-Mekka in Deutschland, sage ich jetzt mal.
Ich komme ja ursprünglich aus Hessen, also Wiesbaden, in der Nähe Wiesbaden-Frankfurt. Limburg, wenn das irgendjemand sagt. Und bin dann damals mit 18 hierher gezogen, weil meine Ex-Freundin damals hier einen Studienplatz hatte und so. Und dann bin ich quasi hergezogen. Und dann bin ich irgendwie hier gelandet, habe dann Johannes kennengelernt und dann irgendwie hier geblieben. Wie gesagt, Bunker ist halt eine ziemlich geile Adresse. So im Umkreis gibt es halt nicht so viel. Es gibt halt McFit und Fitix und so. Aber Bunker hat jetzt mittlerweile echt sehr gut aufgerüstet. Auch so Prime, Panatta, Nautilus Nitro, Cybex Eagle Row. Also eigentlich so schon ein ziemlich gutes Equipment. Die haben deutlich aufgestockt. So, insofern, das Studio passt auf jeden Fall. Klar, in Hamburg wird es wahrscheinlich noch mehr und bessere Geräte geben, aber ich würde schon sagen, dass ich vom Setup her ziemlich gut aufgestellt bin. Berlin als Stadt finde ich halt ultra cool. Damals schon als Kind. Ich war nie hier, aber dann war ich ein paar Mal da und habe mich irgendwie verliebt. Kommt natürlich auch mal auf den Stadtteil drauf an. Wenn Leute über von Berlin sprechen, dann gibt es da sehr viel. So Cottbusser Tor zum Beispiel, ne? Und die ganzen Ecken Neukölln. Aber es gibt auch Prenzlauer Berg oder Tempelhofer Feld oder wie gesagt, da wo ich jetzt wohne, Köpenick. Ne, beim Unionstadion, das ist halt sehr grün und sehr viel Wasser im Sommer. Ich wohne direkt an der Spree, das kann direkt baden gehen und so. Das ist halt, also wenn du hier draußen rumläufst, dann denkst du nicht, dass du irgendwo in der Nähe von Berlin bist. Insofern, und du bist halt 20 Minuten in der Mitte, so, gefällt mir schon sehr gut hier. Ich habe aber auch vor, in den nächsten Jahren vielleicht mal ein Jahr auszuwandern oder anderthalb oder zwei, je nachdem, wie es mich dann verschlägt. Wahrscheinlich dann eher irgendwohin, wo es warm ist, weil ich generell so jemand bin, der Sonne sehr mag. So, ja, da bin ich auch nicht vor verschlossen, aber jetzt erstmal so für die nächste Planung mag ich es hier zu sein. Meine Freundin hat ja auch ein duales Studium, die studiert Soziale Arbeit und ist deswegen auch an Berlin gebunden. Ja.
Also mich hat ja vor allem Portugal so angelächelt, nachdem Moritz da sein großes Bootcamp mit seinen Athleten gemacht hat und jeder davon geschwärmt hat, wie geil das doch dort ist. Dennis liebt es auch, Dennis Friedrich. Also da, ich muss da auch irgendwann mal hin. Da könnte man auch mal eine Prep machen. Das sind alles so Gedankenspiele. Aber ja.
Ja, kannst du ja erstmal mit einem Wettkampf verbinden. Das ist ja auch sowieso mit die geilste Show in Europa mit der Drehplatte und so weiter als Profi ist schon richtig
gut. Stimmt.
Ich habe die auch schon 3 oder 4 Mal gemacht, glaube ich. Ich glaube, das ist die häufigste Bühne, auf der ich war. Ja, krass. Aber das ist wirklich auch cool. Da hast du einfach das Blackout und das Mr. Big Evolution, also wahrscheinlich das größte Gym Europas und das
Blackout war Blackout ich auch schon.
Blackout ist wahrscheinlich das beste Gym Europas, weil die haben halt auch wie das Gym so einen Gym-Schmied, der quasi die ganzen Maschinen modifiziert und Widerstandsprofile primet und so, das ist schon richtig.
Aber ist das so, ist das auch so extrem? Ich war noch nicht im das Gym, aber alles, was ich davon höre, ist, dass es extrem voll ist. Ist das Blackout auch überfüllt?
Also Mr. Big, ich bin halt meistens im Mr. Big trainiert tatsächlich, weil Lukas hat einfach 30 Euro für eine Wochenkarte. Dann denkst du, Alter, da musst du jetzt auch nicht ins Blackout fahren, weil du hast auch alle Hersteller von Nebula, Cybex, Prime, ja. Also Bootybuilder, alles. Ne? Du hast halt nur diese Spielchen, die halt diese Sonderstücke hast. Du hast auch die unilaterale Flex, die es 25 Mal auf der Welt nur gibt. Ne?
Wart ihr schon mal in Las Vegas, in dem neuen, in dem New Tech Gym?
Nee.
Das ist auch...
Aber wir haben NewTek im Invictus ganz viel.
Ja, ich bin so zwiegespalten. Manches
da steht nicht nur NewTek, sondern das sind noch andere Maschinen, aber es ist so mit, also so viele Geräte und so viel krasse Auswahl habe ich bis jetzt selten gesehen. Also Amerika gibt es auch schon echt einige geisteskranke Gyms. So. Aber Blackout war ich auch schon, das ist schon, also ich wüsste kein besseres.
Amerika ist sowieso nochmal das Sport nochmal anderen Stellenwert als bei uns, ne? Deswegen ist da natürlich auch das durchschnittliche Studio einfach besser ausgestattet als bei uns. Aber es ist crazy. Berlin gibt's einfach nur den Bunker und sonst gibt's einfach nichts mehr. Früher, wie ist es mal das Studio, wo Kevin Wolter und alle trainiert haben? Das Oldschool Gym.
Die Schmiede gab's noch, XXL-Schmiede.
Ja, kenne ich auch.
Und das Orange Fit gibt's noch. Aber das hat
auch. Luther, Alter.
Ja, ja, genau. Aber das ist auch eher so, das sind keine krassen Geräte. Das sind einfach so ältere, aber jetzt nicht so ausgewählte Maschinen.
Ah, es gibt noch ein anderes Powerhouse oder so, gibst du auch noch, gell?
Ah, ja, genau. Das ist immer ein Spandau. Spandau gehört nicht zu Berlin. Das ist zu weit weg.
Ja, verstehe.
Und das Gold's Gym, aber das ist einfach ein McFit. Und ja, also da würde ich auch gar keinen verlinken. Kostet auch eine Tageskarte irgendwie 35 Euro oder so. Das ist eine Katastrophe. Also würde ich niemals hingehen.
Ja, aber das Blackhouse an sich auch nicht so überfüllt, weil da kann man auch gut hingehen. Ich hatte ja sowieso den Plan, dass ich nach Portugal sowieso schon auswandere, aber du hast halt hier aktuell noch so mehr Möglichkeiten, mit deinen Athleten zu connecten. Die können mal rumkommen für ein Trainingscamp und so. Du hast mehr Social Media Möglichkeiten und so, und dich mit Leuten zu connecten. Das ist halt auch in der aktuellen Phase halt schon sinnvoll. Ne? Wo würdest du hingehen, Lars, wenn du in den Süden gehen würdest? Also Dubai oder Zypern?
Zypern.
Ja, tatsächlich.
Halt auch wegen der ESN-Anbindung, ne, ist klar. Ich kenne auch Christian Wolf relativ gut, so. Und den Benjamin, also Smart Gains, der macht ja auch so Immobiliengeschäft und so. Aber generell, ich finde, ich war einmal da im Urlaub und finde so, die Insel ist halt relativ ruhig und noch relativ neu, beziehungsweise nicht so ultra überfüllt. Mag den Flair da, das Wetter ist immer ganz geil und du fliegst halt nicht so lange, das feiere ich halt auch. Ansonsten, ich liebe Italien. Also Italien ist so mit so, was den Flair angeht, kennt ihr diese alten gebräunten Opas am Strand, die sind den ganzen Tag die so richtig schwarz mit Tattoos und rauchen ihre Kippe am Meer? Da sehe ich mich irgendwann später. Aber ja, Italien oder Zypern finde ich schon ziemlich cool.
Ja, wenn ihr in Mailand seid, könnt ihr auch mal in dieses private Gym gehen. Müsst ihr dem Typen mal schreiben, gerade mit eurer Instagram-Reichweite soll das Camp. Das ist auch richtig, richtig cool. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber der unterstützt ja auch Bodybuilding extrem da, gell?
Ich habe das auch nur mal auf Instagram gesehen oder auf YouTube gleich bei Rap One.
Heißt es nicht irgendwie Mein Paradise Gym? Irgendwie so müsste das heißen. Mein Paradise oder so. Das ist auch wirklich cool. Das ist so ein privates Gym und lässt ja immer die Wettkämpfer zu den Shows trainieren. Ah, mega.
Das wäre geil, weil ich will eh ein bisschen eher in Mailand sein. Wegen Stress. Dann könnte ich da meine Sessions machen.
Ja. Wann fliegst du hin? Man weiß schon.
Wir fahren.
Ihr fahrt? Echt?
Du fährst
von Hamburg aus?
Von St. Dörnroth. Nee, St. Dörnroth direkt.
Ah, okay, also fährst du durch.
Du fährst legit noch 5 Stunden. Und das ist mir lieber, weißt du, ich will einfach keinen Stress, weil Stressanfälligkeit ist bei mir so eine Sache. Und ich will lieber einfach direkt am nächsten oder 2 Tage nach dem Regional direkt dorthin, dann dort erstmal ankommen, schön chillen.
Du bringst mich echt auf Ideen. Weil ich wollte eigentlich fliegen. Ich wollte eigentlich fliegen, nicht, aber Bro. 5 Stunden geht ja ultra klar.
Ja, es geht voll fit, weil stell dir mal vor, ich müsste dann von St. Dörnroth erstmal wieder nach Hamburg. Ich glaube, das sind auch alleine 4 Stunden.
Na,
dann
mehr
wahrscheinlich, ne?
8 Stunden fährst fast, also so weit.
Was?
Ja, das ist
übelst weit. Ich würde halt von Frankfurt aus fliegen, weißt du? Könntest halt direkt von da, aber macht ja eigentlich Sinn. Für 5 Stunden kann man easy mehr rüberfahren.
Ja, genau, dann hast du auch direkt ein Mietauto, sag ich mal, ne? Und dann, das Blöde ist halt dann nach Mailand, musst du halt auch wieder zurückfahren. Aber auch das nach Offenbach sollte gehen. Oder du gibst halt dort das Auto dann ab und fliegst dann irgendwie, ich weiß nicht. Aber, ja, das ist unser Plan, so, dass es halt möglichst stressfrei ist, so.
Ah, gute Idee eigentlich, ja. Wenn man so drüber nachdenkt. Kannst du direkt also Reiskocher und so einen Scheiß mitnehmen, musst nicht hoffen. Nicht, dass das Apartment scheiße ausgestattet ist, wie bei Emil jetzt zum Beispiel wieder in Portugal. Der hatte übrigens das Airbnb direkt neben uns. Der hat die ganze Zeit nur geflucht, der Arme, ja. Habt ihr die Story mitbekommen, wie er da ankam? Also, das ist so witzig.
Wieso?
Ich kann es sogar ganz kurz Fassung erzählen. Der ist da angekommen und da war einfach eine Familie in seinem Airbnb, weil es einen Kommunikationsfehler gab. Dann konnte er erst gar nicht rein. Dann wurde der in so ein Mini-Airbnb ohne Kochfeld gesteckt, ne, wo er nicht kochen konnte. Und seine Mom war die ganze Zeit mit dabei. Und dann musste der nochmal umziehen und das alles kurz vorm Wettkampf. Und ja, das ist natürlich Stress pur da. Ne?
Okay. Ja, safe. Ja.
Ich würde sagen, zum Abschluss machen wir noch ein paar Fragen, weil wir einige reinbekommen haben. Ich glaube, die Leute haben das ein bisschen falsch verstanden, weil ich habe einen Fahrersticker reingehauen, da habe ich geschrieben, wer schnappt sich in die erste Pro-Card der Saison? Jetzt haben alle da entweder Fabi oder Lars in den Sticker geschrieben. Ich denke, da kann ich jetzt wenig mit anfangen.
Ihr seid
aber
die Besten.
Okay. Okay. Classic besser mit oder ohne Gewichtslimit und dafür Classic-Kriterien festlegen.
Also ich finde, das Limit sollte bleiben. Ich weiß, das sind viele anders, aber ich finde, das Limit sollte bleiben, weil irgendwie vermischen sich die Klassen sonst für mich zu sehr. Und sonst wird Open Bodybuilding, also richtig typisches Open Bodybuilding, halt einfach nur noch zu einer Freakshow. Und das finde ich nicht gut.
Ich glaube, ich würde sogar mitgehen. Für meinen Geschmack könnte das Gewicht ein bisschen höher sein.
Ich glaube, dein Mikro ist irgendwie umgesprungen.
Dein Mikro ist aus, Bro.
Ja. Also man hört dich, aber ganz leise. Also
ja, genau. Ja.
Achso.
Ich glaube auch, dass die Classic, wenn die das Limit wegmachen würden, zur neuen absoluten Favorite-Klasse wird und die Open dann halt einfach keinen mehr juckt, weil im Endeffekt, warte. Im Endeffekt, weil dann hast du ja solche Leute wie ein Kion vielleicht irgendwann, wie ein Samson und so weiter, eher in der Open Classic als in der typischen Open.
Aber sag mal, wer ist aktuell der beliebteste Bodybuilder der Welt? Jetzt mal abgesehen von der Classic oder generell. Würdest du sagen?
Der beliebteste oder der?
Ja, der die größte Fanbase hat.
Also auf jeden Fall nicht Derek.
Nee, würde ich auch nicht sagen. Aber ich würde sagen, der am meisten Fans hat und Supporter, Nick Walker.
Ich wollte gerade sagen, ja, Nick. Er hat aber auch viele Hater mittlerweile jetzt, also durch seine OnlyFans.
Dann der ganze Iran mit Hardy.
Ja, true.
Feiern auch alle. Ne? Andrew Jack wird auch nicht in der Classic starten. Also würde da auch nicht so, also für die Fahrstruktur vielleicht schon reinpassen, aber ich glaube, die Open wird immer die Königsklasse bleiben, egal was du machst. Das kriegst du nicht weg. Weil Leute wollen immer Extreme sehen. Ne?
Aber es sieht doch viel extremer aus, wenn du dann in der Classic einfach das Limit wegnimmst und dann, keine Ahnung, Mike auf einmal, was hat er, Stageweight? Weiß ich nicht. Aber wenn er dann einfach nochmal 15 bis 20 Kilogramm mehr Stageweight hat.
Na, die Frage ist halt, ob er noch freakier aus. Kann er seine Linie dann auch so beibehalten, ist natürlich auch wieder die Frage. Ne?
Ja, true.
Aber ich weiß nicht.
Jo, ich glaube, ich krieg's also nicht fix, leider.
Nee, ich find's gut, dass es das Limit gibt, ehrlich gesagt. Das ist, im Endeffekt ist es ja auch irgendwie eine Kunst, sich da reinzudrücken, das hinzubekommen und so weiter und so fort. Und ja, natürlich ist es ab einem gewissen Punkt an Muskulatur ungesund, aber dir steht ja die Entscheidung frei, ob du nicht einfach in die Open-Klasse wechselst. So, kannst du ja machen.
Und vor allem geht dann noch mehr dieser ursprüngliche Gedanke der Classic weg. Ne? Ich finde, da sind wir jetzt sowieso schon weit weg von, weil eigentlich war es ja so, es sollte eher so aussehen wie Arnold, wie Frank Zane und so weiter. Die sehen alle nicht so aus. Die haben alle viel zu massive Schenkel. Ne? Was ja geil ist. Ich finde, es sieht geil aus jetzt mittlerweile, aber dieser Ursprungsgedanke, der ist es ja nun wirklich auch schon nicht mehr. Und dann wäre das ja noch schlimmer. Ja, also schlimmer in Anführungszeichen, ne?
Ja, aber allein so das Conditioning von früher, mit dem könnte ich halt gar nichts mehr verbinden. So Arnold Conditioning, das wäre halt so ein bisschen wie Big. Deswegen kann ich auch mit Fitmodel wenig anfangen, sag ich dir ehrlich.
Check komplett, ja.
Ja. Also, ganz ehrlich, wie willst du das überhaupt bewerten, Fitmodel? Mhm. Du kannst es doch gar nicht bewerten.
Versteht ihr mich wieder?
Ja, jetzt bist du wieder super da.
Na? Ich finde Bikini schon schwer zu judgen.
Bikini, wenn du da ein bisschen drin bist und ein bisschen vorbereitet, geht das schon. Also du weißt, was du für ein Conditioning bringen musst. Aber Fitmodel, du kannst doch nur das Gesicht bewerten und den Knochenbau, mal ehrlich.
Das check ich auch gar nicht.
Und Posing halt so, ne?
Ja, also Ausstrahlung, ja, deswegen. Aber Lars, was hast du gesagt? Classic Limit behalten oder nicht? Da bist du abgebrochen.
Genau, ich würde es ein bisschen höher ansetzen, das Classic, für meinen Geschmack. Aber ich finde auch, das anders wird es sich halt sehr vermischen. Da müsste man halt quasi sagen, es gibt gar keine Klassen mehr und es wird dann einfach generell nur nach Linie, also Linie wird dann einfach mit zum Kriterium, das, was quasi in der Classic mitgewertet wird. Ich finde auch, das vermischt sich dann sehr und ja, für meinen Geschmack könnte das Gewicht ein bisschen höher sein, aber naja.
Weißt du, was ich machen würde? Ich würde diese stufenweise Limit-Scheiße abschaffen und das wirklich, also jetzt ist es ja gerade so, ich weiß es nicht genau aus dem Kopf, aber wir haben mich jetzt auch mal vermessen deswegen und so. Wenn ich die Größe habe, dann darf ich so und so wiegen. Wenn ich einen Millimeter kleiner bin, dann sind es aber immer 3-4 Kilo weniger.
Ja.
Ich finde, man sollte das weniger stufenmäßig machen und halt einfach so als ganz viele, also so ein nahtloser Übergang halt so. Jeder Millimeter gibt die und die Menge mehr an Kilogramm.
Ja. Wie beim DWV quasi, gell? Das ist doch so.
Weiß nicht, wenn es da so ist, dann ja.
Ich glaube, das ist
dann irgendwie teilweise... Ja auch wieder...
Ja. Das ist irgendwie dann so Zentimeter minus 100 plus 9 oder so, dann zum Beispiel. Ne?
Sonst also hast du halt auch wieder einen unfairen Vorteil, ne? Wenn du halt nah an dem Limit bist und jemand, der 1 Zentimeter größer ist, quasi hat dann ein ne, anderes Limit.
Ja. Ja. Safe. Da könnte man sowieso mal ein bisschen besser drauf achten. Alter, ich war beim Pro Qualifier in Polen, der hatte so fette Einlagen drin, das hat einfach keiner gecheckt. Das ist unglaublich teilweise, wirklich. Naja.
Weil wir hatten mich jetzt mal vermessen und da kam eine relativ hohe Zahl raus. Wisst ihr, wie, weil ich dachte immer, meine Grenze sind hier diese 1,82,9. Wo ist denn die da darüber? Die nächste mögliche Größe. Ist das dann 1,85 oder sowas erst?
Das weiß ich nicht. Aber du kannst in der Tabelle nachschauen, wenn du auf der IPC
warst. Sag mal, wie groß?
1,82,9 ist das eigentliche Ding.
Das ist dann dein Profilimit 103 und dann ist 185,4, das ist 106,1.
Okay, 185,4 schaffe ich nicht. Ne? Schade.
Also du musst ja nur über 182,9 drüber sein. Ne? Also 1,83.
Ja, aber ich meinte dann das nächste. Weil wir haben angemessen damit 1,84,3 oder sowas.
Ja, das wird schwierig. Dann ist 1,88, das ist 109 Kilo. Ja. Aber Lars, du bist dann ja knapp dran, gell? Also, wie groß bist du? 1,95 und dann?
1,94,6, glaube ich.
Ah, okay. 1,95,6 ist die Grenze. Dann darfst du bei den Pros 119 einfach wiegen, ja.
Die Frage ist, ob ich 1 Zentimeter mir noch mehr Haare wachsen lassen kann. Oder.
Ja. Ich könnte es nicht, aber gut. Muss ich
weißt
auch nicht.
Weißt du, wie hoch das Pro-Limit wäre?
Das Pro-Limit, ja. Bei was?
Bei 1,94,5.
Das wäre dann also up to 1,95, 119,3. Ja, 119,3.
Das sind 6 Kilo mehr oder 5, ja. Krass.
Krass, ja. Und über 2 Meter darfst du einfach 128,8 liegen, aber das ist, glaube ich, kein einziger. Ja. Okay, was waren die schwersten Momente in der Prep bisher?
Als ich krank war, kann ich mir das schon sagen. War scheiße.
Ich hatte ehrlich gesagt keine krassen Ereignisse, die ich sagen könnte.
Ja, cool.
Also, sind sie besser. Dieses Krank, das liegt halt nur daran, du willst pushen oder du darfst nicht. Dann sitzt du auf heißen Kohlen mäßig.
Bist du jemand, der eher zu viel macht oder zu wenig macht, Lars? Bei Fabi weiß ich es, deswegen frage ich dich.
Kommt auf den Bereich an. Also ich glaube, so Aktivität und Schritte und so bin ich immer jemand, der sehr gerne viel mehr macht. Aber so was Essen angeht und so eigentlich ganz normal. Also das, was ich machen muss, und das lasse ich dann auch so. Ich versuche weder zu viel noch zu wenig zu machen, einfach genau richtig den Punkt zu treffen.
Ja, ist ja auch einfach, dann gibst du auch Johannes die beste Evidenz. Ne? Also das sage ich sowieso auch immer, diese 5 Minuten Sonderzuschlag, dümmste Sache, die ihr machen könnt. Ihr verwässert komplett die Evidenz damit. So,
auch Leute
so
beim Training oder so, wo die dann einfach auf einmal anfangen, irgendwie in der Diät mehr Volumen zu machen und du denkst, hä? Ja.
Der Chris Kall-Effekt.
Dann Panzertoast als Refeed. Ich muss immer so bei Chris immer so lachen. Chris ist ja auch jemand, der so extrem Bodybuilding gemacht hat. Und als Alex ihm einen Refeed gegeben hat und gesagt hat, ey, ist einfach so viel du kannst, ne? Bis du nicht mehr kannst, hat er sich einfach ganz Zeit übergeben. Aber ey, zu witzig, ganz der Refeed einfach nicht angekommen. Ja. Ja, Chris macht jetzt übrigens, ich weiß gar nicht, ob du den jetzt noch verfolgt, der will jetzt den gleichen Tag einen Marathon laufen und einen Bodybuilding-Wettkampf am gleichen Tag machen, hat er gesagt. Also,
ich finde das geil.
Also wenn du dehydrierten Marathon läufst, ich hab's doch gar nicht. Wie soll das gehen?
Das ist crazy.
Ja. Was waren eure Peak-Aufbaukalorien? Habt ihr Probleme, die reinzubekommen?
Ich kann am Anfang, ich bin ein sehr guter Esser. Also ich habe nie Probleme mit Essen oder mit Hunger. Aber ich muss auch dazu sagen, ich brauche nicht so viel. Also meine Peak-Aufbaukalorien waren so 4,8 oder so.
Echt so wenig?
Ja.
Krass.
Ich muss auch mal relativ niedrig mit den Kalorien. Also ich bin jetzt gerade bei 2,9, 3,000 an Rest Days. Ja.
4,8 bei 1,95, crazy.
Ja. Und gut Schritte, ne? Also über 10.000 Schritte.
Krass. Ja. Ey, ich bin schon immer jemand, ich muss viel essen. Im letzten Aufbau, den zähle ich jetzt mal nicht rein, weil der ging 10 Wochen so. Ne? Das war halt zwischen den Preps. Habe ich auch ein bisschen sehr entspannt gegessen, sag ich mal. aber der Aufbau davor, da war ich dann am Ende bei, ich glaube, 6.000 oder sowas. Und da habe ich dann auch aufgestockt bei der letzten Erhöhung von 5,5 auf 6. Einfach habe ich mir 2 Subway-Cookies reingeknallt, ne? Sonst bis 5,5 alles clean. Und dann habe ich mir einfach immer so 2, 3 Cookies, je nachdem, wie ich halt Bock drauf hatte, reingeknallt. Weil meine Verdauung wäre deutlich negativer beeinflusst worden, hätte ich mir einfach diese 500 Kalorien in Form von Reis oder was weiß ich reingeknallt.
Ne? Reissirup dann kannst du nehmen.
Ja, hätte man nehmen können, aber ich nehme lieber Cookies.
Safe.
Ja, oder Ben Jerry's. Das geht so easy rein. Ja, Ben Jerry's nicht, das habe ich im letzten Aufbau gemacht. aber ja, ich bin auch jemand, ich muss sehr, sehr viel in der Offseason essen. Oder mittlerweile sage ich eher, ich darf viel essen, weil das habe ich mir damals tatsächlich in meiner Netty Prep geschworen, dass ich mich nie wieder beschwerde darüber, viel essen zu müssen in der Offseason, weil das ein fucking Privileg ist. Ja.
Safe. Ich finde es immer so witzig, egal wie ich unterwegs bin, dadurch, dass wir in den gleichen Doubles so verkehren, Hamburg und Bodybuilding und so, irgendwo, wenn irgendwas mit Lotus ist, guck mal, das ist von das für Fabi. Jeder sagt das, weil ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Lars. Fabi hat ja auf jeden Fall so einen heftigen Lotus-Binge gehabt. Und
verständlich.
Dementsprechend ist das jetzt, vielleicht kriegst du irgendwann mal ein Sponsoring dafür.
Also das Fabi, wenn wir fertig sind mit der Firma, also wir sind gerade am Gründen, unsere Produktion ist auch in Hamburg. Wir haben auch einen Lotus-Cookie mit im Sortiment.
Der wird sich gegönnt, Alter.
Geil. Mache ich beide ein Paket fertig, wenn wir soweit sind.
Ich küsse deine Hand, Alter.
Okay. Noch eine Frage zum Abschluss. Das hat jetzt gar nichts mit den Wettkämpfen per se zu tun. Übrigens, ich gucke gerade hier so ein bisschen durch. Also das ist ziemlich ausgeglichen. Ich glaube sogar, fast komplett. Also die einen sagen Lars gewinnt, die anderen sagen Fabi gewinnt. Ist cool. Bin auch gespannt. Könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wer euer Favorit ist und warum. Okay. Wie Bodybuilding und Ausdauersport.
Wen siehst du denn vorne? Du stellst ja auch immer kritische Fragen, dann mach ich auch mal.
Ja, ich habe das, glaube ich, schon im letzten Podcast beantwortet. Ich weiß gar nicht, hast du den letzten nicht gehört? Frechheit. Nee,
noch nicht, glaube ich. Erwischt.
Nee. Nee, also im Endeffekt, ich habe Lars lange nicht live gesehen. Auf der Bühne fand ich Lars schon sehr beeindruckend, aber ich sehe dich jeden Tag live und ich weiß, was du hast auch schon neben mir gepostet, wie du aussiehst. Wenn du mich jetzt fragst, sage ich sehe dich vorne, aber wie gesagt, man muss nebeneinander sehen. Und Lars ist natürlich auch 1,95, das ist natürlich schon gigantisch, die Ausmaße. Ne?
William zum Beispiel hat ja auch schon beide live gesehen und der hat auch, wie gesagt, also gibt verschiedene...
Was hat William gesagt?
Er meint, Fabi sieht super aus, seine Arme werden extrem dominant und es gibt dann auch ein paar Sachen wie zum Beispiel Beinrückseite, Arsch und so weiter, die, ne, also es ist halt, man muss auch mal schauen, ich sag immer, auf der Bühne ist es halt irgendwie nochmal sowas, ein ganz anderes Game. Ich sehe zum Beispiel auf Instagram auch immer okay aus so, aber oft ist halt so, wie transferiert sich deine Physik auf die Bühne und ich finde, Fabi, deine letzte Prep, also dein letztes Mal auf der Bühne war ja Netty, richtig? Und da, also man muss einfach schauen, ne? Ich könnte das jetzt auch nicht aus dem Dings beantworten. Ich weiß, dass ich ungefähr, ne, dass niemand unschlagbar ist, so, aber Fabi wird super aussehen und ich glaube, jeder hat ein paar Schwächen und ein paar Stärken und je nachdem, wie natürlich auch die Condition ist. Also wenn beide nicht 100% peeled sind, dann wird der andere auf jeden Fall gewinnen. Das kann man auch sagen. Ist das alles offen.
Ja, und das macht's ja auch spannend. Schade, dass ich in Offenbach nicht da sein kann, aber ja, da habe ich halt vier bei der PCA. Vier Stück habe ich bei der PCA, damit ihr bei denen sind alles First-Timer. Und ich habe nur den Tom da, der auch mit euch startet, übrigens auch sehr, sehr gut ist.
Tom Störner, oder wie heißt?
Störner, genau. Ist auch sehr gut.
Ja, der war letztes Mal auch dabei.
Ja, da war aber noch ein bisschen weniger. Da waren wir...
Schon gesehen, ne?
Auf Instagram. Ja, da waren wir 21 Kilo unter Weight Cap, als er letztes Mal mitgemacht hat. Und jetzt sind wir schon deutlich näher dran. Das wird schon gut.
21 drüber.
21 drüber wäre krass, ne? Immer noch drunter. Aber das ist eigentlich auch bei den meisten Leuten, die auch im Profibereich richtig erfolgreich sind, die werden schon unterm Limit Profis, bei den allermeisten so. Ne? Bei Lars ist halt so, der hat so fette Beine und die Beine wiegen nun mal unfassbar viel. Das ist bei mir genau das Gleiche. Ne? Okay. Letzte Frage, vielleicht nochmal zum anderen Thema, weil das... häufiger gestellt wird, wie Bodybuilding und Ausdauersport effizient unter einen Hut bringen, geht das überhaupt?
Das ist viel zu riskant, Ausdauersport.
Würde ich auch nicht machen, unter keinen Umständen.
Ja, aber das ist ja, ich sehe es ja immer wieder, ganz viele Ex-Bodybuilder nutzen jetzt diese Strava-App, heißt die, glaube ich, und posten dann immer, wie sie jetzt diese Transition zum Läufer machen. Ich sage euch ehrlich, wenn ich mit Bodybuilding aufhöre, das Letzte werde ich machen, weil ich werde mir kein Rennrad kaufen und ich werde nicht anfangen zu laufen, safe nicht.
Ich würde schwimmen, glaube ich. Ich finde Schwimmen ziemlich geil als Ausdauersport.
Kannst du noch schwimmen?
Ja, ich kann ziemlich gut schwimmen sogar.
Jetzt noch, mit dem Gewicht? Echt?
Ja. Das finde ich auch crazy, Alter.
Ich habe das mal probiert, ich kann das gar nicht mehr. Ich bin direkt untergegangen. Das ist so anstrengend.
Ich habe im Urlaub probiert. Ich habe eine Bahn von diesem kleinen Scheißpool in einer Finca habe ich gemacht. Man kann an diesem Pool stehen.
Ne? Ich bin nicht so im Wasser.
Ich bin so im Wasser.
Ich schwimme.
Ich schwimme schon öfter mal Bahn. Also in Offseason bin ich regelmäßig so zweimal Woche schwimmen gegangen. Schon ganz cool. Aber wie gesagt, du musst halt deine Regeneration managen, ne? Also ganz klar. Gerade wenn du laufen willst oder so, dann musst du halt erstens vom Gewicht runter, damit du deine passiven Strukturen halt nicht so fixst. Und dann musst du halt, wie gesagt, gerade so dein Beintraining ein bisschen anpassen. Geht halt nicht alles. Musst halt gucken, was du am meisten priorisierst und dann würde ich gucken, dass du Volumen runterschraubst oder dein Split halt, keine Ahnung, zum Beispiel zweimal Upper, einmal Lower oder irgendwie so.
Ja.
Es gibt ja Evidenz, die sagt, da frage ich euch einfach mal, die sagt, das hat der Michael Kühn mal gesagt, dass Joggen gehen, warum auch immer, den Hämatokrit deutlich, deutlich signifikanter verbessert als anderes Cardiotraining. Aber was ist denn der Mechanismus dahinter? Das check ich nicht. Wisst ihr das? Nee, oder?
Ja, ich glaube, beim Joggen, wenn du joggst draußen, hast du einfach einen höheren Puls, als wenn du auf so einem Bike sitzt in der Regel, oder?
Und dann ja, also das ist einfach die Intensität des Cardios.
Genau, ja, denke ich einfach. Ja.
Okay. Dann ist aber die Aussage scheiße gewesen.
Ja, also das ist ja ganz viel, wie du Studien deutest und was du dann in der Praxis daraus machst, das ist ja häufig mal hochproblematisch. Aber das ist auch wieder ein anderes Fass. Das öffnen wir heute nicht mehr. Männer, ich danke euch für eure Zeit. War sehr cool. Ich denke, wird auch für viele Leute interessant sein. Ich glaube, die Leute, ich haue sowieso eure Instagram-Profile hier rein. Wir können auch gerne einen YouTube-Collab machen. Dann kann man direkt auf eure Profile kommen. Dann gibt es für alle eine gute Reichweite. Und ansonsten wissen die Jungs, wie sie supporten können. Schreibt gerne mal rein, wen ihr vorne seht. Und dann können wir das Ganze live. Ja, ich glaube, in Italien gibt es bestimmt keinen Livestream, aber vielleicht, vielleicht ein Offenbach-Duell sehen, wer weiß. Also, in dem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Danke euch. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Ciao.